Hallo Leute, ich bin zurück aus dem Urlaub. Ich war in der Türkei, in meiner Heimat. Es war sehr schön. Oder sagen wir mal, in der Heimat meiner Eltern, weil ich bin ja in Deutschland geboren und aufgewachsen. In meinen Herzen, in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Oh Gott, wo soll das jetzt noch hin? Ich wollte nur lediglich sagen, wo wir doch hier einen Filmpodcast machen. Ich habe sehr wenig Filme geguckt in dieser Zeit. Ich hatte einfach keine Zeit, weil ich von morgens bis nachts Leute besucht habe. Und ich habe ein sehr schönes Erlebnis gehabt. Ich bin da den Fluss entlang gegangen und es war ein Open-Air-Kino aufgebaut. Und manchmal, wir als Filmpodcast, übrigens, hallo Lenny, hallo Xenia.
Hallo. Hallo.
Wir als Filmpodcast, der den ganzen Tag über Film und Serien spricht, haben ja manchmal so immer, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, so die Sorge, ah, verkommt das Kino, ah, wie ist das Verhalten so im Kino, oh, wie groß ist noch das, die Begeisterung für das Kino. Und irgendwie hatte ich einen sehr schönen Moment bei einem Open-Air-Kino, bei dem wirklich, also das so rappelvoll war. Also da waren wirklich, also das, ich bin schlechter in Mengen zu schätzen, aber es waren mindestens 7 Millionen Menschen. Es waren so wirklich so 500 oder so. Also Leute haben wirklich sich überall noch reingedrängt. Das war auch so eine Wiese. Und die Leinwand war gar nicht mal so groß und auch gar nicht mal so geil.
In der Türkei.
In der Türkei, krass. Genau. Und es war einfach gigantischer Ansturm. Und das alles für Emoji der Film.
Ich wollte gerade fragen, was lief denn da?
Nee, es lief tatsächlich. Gerade in der Türkei ist so ein Riesen-Hype-Ding, der Zweiteiler zu Mustafa Kemal Atatürk, dem Staatsgründer.
Ah, davon hast du mal erzählt.
Und da kam, genau, da kam jetzt der zweite Teil. Zumindest wurde der gezeigt. Ich weiß nicht genau, wann er rauskam. Ich habe auch beide noch nicht gesehen. Ich habe mich da auch nur 5 Minuten dazu gesetzt, weil ich auch das viel zu spät davon erfahren habe, dass das läuft. Ja, aber es war irgendwie so ein extrem, es war ein magisches Filmscreening, würde ich mal sagen.
Toll.
Ich finde, das hatte, du hattest es ja auch in deiner Insta-Story gepostet, ich finde, das hatte so ein bisschen was von wirklich Cinema Paradiso, so, dass
ja,
das
total.
So den Vibe hatte. Ja.
Ich finde aber auch so Open-Air-Kinos sind immer richtig gut besucht. Ja. Das kriege ich auch hier mit, dass irgendwie in Ehrenfeld zum Beispiel gibt es auch immer Möglichkeiten. Ich liebe auch Open-Air-Kino. Manchmal, ich war mal in einem Open-Air-Kino, wo es angefangen hat zu regnen, kann das auch richtige Grütze sein.
Ja.
Ich bin sogar bis zum Ende sitzen geblieben, aber es war schrecklich.
Welcher Film?
Oh, das ist so ein rumänischer Film von Radu Jude, Do Not Expect Too Much from the End of the Fucking World. Und es ist auch ein sehr langer Film, also ich finde den wirklich sehr großartig, aber ein Kumpel von mir, der dabei war, hatte den Film noch nie gesehen und es ist auch jetzt nicht unbedingt ein Film, du brauchst schon ein bisschen Sitzfleisch
ja.
Und ich habe gemerkt, wie er immer unruhiger wurde und das dann nur noch gemacht hat, um für mich dann bis zum Ende da zu bleiben, aber ja. Hey.
Filme mit längeren Titeln sind auch tendenziell länger, das ist meine neue These.
Oh, das klingt ja. So nach einem Jonas-Kommentar.
Ist eigentlich schon, ja.
Was ist mit Sand? Wenn das Sand im Titel ist, ja.
Dann sind sie lang und gut, ja.
Aber Dune ist eigentlich dann schon direkt wieder das Gegenbeispiel, weil Dune ist auch recht lang und hat einen kurzen Titel.
Das, aber es ist Dune Part 1 und Part 2.
Das stimmt, das sind wieder ein, zwei Wörter, die noch hinzugefügt werden.
Eben.
Ich finde, tatsächlich ist es eine gute Theorie, um mal über The Smashing zu sprechen.
Ja, stimmt.
Das ist, Xen und ich sind nämlich aus der Pressevorführung gerade gekommen. Es ist der neue Film mit Dwayne Rock Johnson. Entschuldigung, Dwayne Johnson. Er hat ja
stimmt, er hat das The Rock,
The Rock abgelegt und ist jetzt ein seriöser Schauspieler. Und das ist so sein, die Schlagzeilen sind wirklich krass. Also es wird die ganze Zeit darüber geredet, dass Dwayne Johnson jetzt einen Oscar bekommen könnte für The Smashing Machine.
Ich habe nur gehört, dass es in Venedig eine, wie immer, so eine 7-minütige Standing Ovation gab. Nicht?
Genau, sie können wofür da wirklich nicht? So einen Käse hinstellen.
Eine Standing Ovulation.
Ja.
Ja, ich meine, wir reden ja wahrscheinlich noch mal, wenn der Film dann rauskommt, drüber. Ich konnte es jetzt nicht so nachvollziehen, dass es so gehypt ist, der Film und seine Performance. Aber ich fand es noch mal krass, weil ich ja auch gar nicht in so diesen Kämpfen drin bin, in diesen MMA-Fights. Ja, das ist sowas wie körperlich, was für eine körperliche Anstrengung das ist, das kann man sich ja denken, aber die Transformation, die sein Körper auf jeden Fall durchgemacht hat für diese Rolle, ist wirklich unfassbar.
Naja, wenn du 12 Jahre lang so einen vollgeregneten Aschenbecher trinkst, dann schmeckt auch irgendwann Mate, Club Mate, extrem lecker.
Mm, ja.
Ja, du hast wohl recht.
Ich liebe Mate übrigens.
Ich nicht.
Ein komischer Vergleich.
Ich mag Mate auch sehr gerne.
Ich bin einer dieser wenigen Menschen, der das absolut nicht leiden kann. Aber ja. Ich finde es, einmal noch kurz, um auf hier den Dwayne zurückzukommen. Ich finde es so funny, wenn man, weil ich habe komplett vergessen, dass ja die Serie Young Rock existiert.
Ich kenne die gar nicht.
Die hat 3 Staffeln. Das ist eine Serie über. Das ist wie Young Sheldon halt über.
Nein,
The Rock.
Das ist ja unfassbar.
So was wie Alle hassen Chris. Falls ihr die kennt.
Nee, tatsächlich, also, aber hier, krass, ich finde das.
Das ist ja unfassbar funny.
Und es gibt mehrere also Darsteller, die The Rock in verschiedenen Lebensabschnitten
spielen. Das ist nicht dein Ernst.
Doch! Leute, oh Gott, ich hab gedacht, das ist so common knowledge.
Hä, aber ich finde das gerade unfassbar, dass ich das auch nicht mitbekommen habe.
Das ist komplett an mir vorbeigegangen. 2021 ja. bis 2023, warum hat mir nie jemand was davon erzählt?
Hä, ich habe gedacht, das weiß man, das Young Rock
existiert. Oh mein Gott, hier steht, dass diese Sitcom eine Rahmengeschichte hat in den Anfang der 2030er Jahre, wo er fucking Präsident werden will? Nein, das ist nicht dein Ernst.
Aber das ist der nächste Schritt für The Rock, dass er
ja, auf jeden Fall.
Bis er Präsident wird. Also ich meine, es kann ja auch nur noch bergauf gehen da.
Das ist die Nixon-Route.
Ja, also
ich hoffe nicht.
Ich bin mal gespannt.
Also laut Critical Response auf Wikipedia scheint das sogar echt gut bewertet zu sein.
Ey, also ich weiß gar nicht, hier steht, dass man es bei Join gucken kann.
Ja.
Ich habe aber auch nicht den Drang, das zu tun, muss ich sagen.
Weil ich schon,
Young Rock.
Young Rock ist mein Citizen Kane.
Ja,
ich habe es noch nicht gesehen, aber ich weiß jetzt schon, dass ich es lieben werde.
Ja, aber krass. Ob wir auch diesen Podcast hier lieben werden, das erfahrt ihr nach dem Intro.
Trends über. Und ganz viele, das war eine perfekte Überleitung in die andere. Ich will nur sagen, es wird heute sehr, sehr spannend. Ich freue mich extrem auf diesen Podcast zum Thema Toplisten und so weiter. Ich freue mich voll drauf. Bin sau gespannt, was ihr dabei habt.
Und was das zu bedeuten hat, das erfahren wir nach dem Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Alper hat's schon erwähnt, heute geht's um mysteriöse Toplisten. Ja. Was das zu bedeuten hat, das klären wir gleich noch. Ansonsten geht es auch um die Starts der Woche. Es geht um einen Film, der den Schulweg unserer Eltern zeigt. Es geht um einen Film, den man im Deutschen mit Liebling Nein übersetzen könnte. Und dann geht es noch um Handgreiflichkeiten in der italienischen Hauptstadt.
Jo, Handgreiflichkeiten.
Ja.
Fand ich alles sehr gut.
Und weil Alper liebt Handgreiflichkeiten.
Ja, natürlich.
Hab ich auch gerade gedacht.
Aber nur in Hauptstädten.
Das stimmt, weil die so in Vororten sind richtig langweilig, weil ich mir stelle vor, in Hürth eine Handgreiflichkeit, gar nicht spannend.
Ja. Attention im Pickpocket.
Bevor wir aber loslegen, haben wir noch eine Sprache von euch, nämlich von dem lieben Emre. Das Ding ist, ihr könnt uns auch immer Sprachnachrichten schicken unter der Nummer 01522 678 7543, gibt's aber auch in den Shownotes und in der Beschreibung. Da könnt ihr uns dann eine Sprache schicken und wir beantworten die vielleicht im Podcast. Und hier kommt jetzt die Sprache.
Hallo zusammen, ich war gestern zum zweiten Mal in Weapons, die Stunde des Verschwindens, drin, weil ich den Film unbedingt meiner Familie zeigen wollte. Und unser Kinoerlebnis wurde leider dadurch getrübt, dass sehr viele Leute im Kino meinten, laut zu sein, die wie spannenden Szenen zu kommentieren. Sowas wie, oh, da passiert gleich was, warte ab. Und ja, diese Entwicklung im Kino bereitet mir irgendwie Sorgen. Ihr hattet das mal thematisiert, aber wie ist jetzt so eure Meinung dazu? Was macht ihr in solchen Fällen? Ich habe kein Problem damit, die Leute direkt anzusprechen, aber ich finde es sehr mühsam, wenn es dann so viele sind. Und ja, das war leider nicht so cool. Ansonsten macht bitte weiter so. Vom Hören und Sehen wirkt ihr alle wie herzensgute Menschen. Und ja, Daumen hoch. Selbst Alper, obwohl er Gala-Fan ist. Ciao, ciao.
Ich wollte gerade sowas Nettes zu Emre sagen und jetzt kann er mich mal kreuzreisen. Nee, danke, Emre.
Dankeschön.
Super süß. Ich kannte diese Sprachnachricht nicht, das sollte ja eine Überraschung sein. Wir haben ja tatsächlich
vor dem Intro
drüber gesprochen.
Ja.
Ich habe über genau diese Sorge gesprochen. Ich habe auch anfangs den Filmtitel nicht verstanden und habe mich so gefragt, was ist denn Wattens? Er spricht es dann so britisch aus. A bottle of water. Ja.
Wattens, ja. Ja, ich verstehe das. Also, ich verstehe nicht, wieso man da nochmal mit seinen Eltern reingehen will. Offensichtlich. Das ist ja. So, also, meine Mutter würde schreiend rausrennen, aber ich check voll diese Frustration. Ja. Das habe ich auch richtig oft im Kino. Gerade bei Horrorfilmen und wenn man dann irgendwie nochmal, ne, irgendwie einen Monat nach Start, so im Cinedom, im größten Saal und boah, und dann labern die da Leute so eine Handtasche ans Ohr. Mhm. Und ich bin ehrlich, aber ich sag meistens nichts und ärgere mich dann im Stillen. Ja. Also ich habe selten was gesagt. Ich traue mich meistens nicht, weil ich dann zu höflich bin. Letztens hatte einmal eine Frau neben mir so ihr Handy die ganze Zeit an auf so maximaler Helligkeit.
Ja.
Und dann hat aber so eine Frau zwei Reihen hinter uns irgendwann was gesagt und nicht ich, obwohl ich die ganze Zeit so gelitten habe neben mir. Und ich war so, wann sag ich was? Jetzt nochmal, jetzt hat sie ihr Handy nochmal draußen. Also,
ja, das Problem ist, man macht sich dann so selbst fertig, aber eigentlich sollte es überhaupt nicht in deiner Verantwortung liegen, Leuten sowas beizubringen. Also es ist so schade, dass diese Etikette so verloren gegangen ist. Und ich finde, es gibt Filme und Gelegenheiten und Premieren, da ist es vollkommen okay, wenn es so ausartet. Also wenn man irgendwie, keine Ahnung, im größten Multiplex-Kino zum Premierentag den neuesten Avengers oder sowas sieht, da muss man so ein bisschen damit rechnen, dass es Event-Charakter hat und Leute ausrasten oder sowas. Mein Tipp wäre lediglich, sofern das möglich ist, je nachdem, in welcher Stadt man wohnt und wie weit die Distanz ist, so eher in kleinere Kinos, eher zu unüblichen Zeiten zu gehen. Also vielleicht nicht Freitagabends, sondern irgendwie vielleicht Samstagmittags oder so, ne? Vielleicht auch mal unter der Woche, falls das irgendwie mit Job und Schule machbar ist. Das ist so ein Tipp, den ich geben kann. Ist traurig, dass man so drumherum arbeiten muss. Ich wünschte auch, die Kinos würden da so ein bisschen mehr durchgreifen, aber auf der anderen Seite sollte es auch nicht in der Verantwortung der Kinos liegen. Es ist einfach, ich hasse es auch. Also es kommt natürlich immer auf den Film an. Ich finde, bei manchen Filmen ist es okayer als bei anderen. Wenn man so Son of Saul guckt, so einen zweistündigen Schwarz-Weiß-Film über den Holocaust, dann finde ich es auch daneben extrem, wenn geredet wird. Wenn aber dann bei Nackte Kanone dann irgendwie dann doch ein, zweimal irgendwie Quatsch wird, finde ich es auch vollkommen legitim. Aber ich bin voll bei dir, Emda. Also das kann einem den gesamten Kinobesuch so madig machen in Zeiten, wo das Ticket immer teurer wird. Das ist echt eine beschissene Situation. Also ganz, ganz viel Mitgefühl dafür.
Voll. Also ich weine auch einfach dann nur still und heimlich in mich hinein. Aber nein, ich habe hier und da. Also das Ding ist, macht halt wirklich das Erlebnis kaputt, weil man konzentriert sich dann mehr darauf, okay, gut, kann ich die Person jetzt ansprechen, mach ich nicht, weil man ist so sehr viel auch bei sich und dann nicht mehr beim Film und dann spricht man die Person dann trotzdem nicht an. Aber eigentlich sollte man den Eimer raushängen.
Ich weiß auch nicht, was man sagen soll. Ja. Also, wenn ich so, entschuldigen Sie bitte, dann wirkt man direkt wie der übelste Eimer.
Genau. Ja.
Aber Xenia, ich kann dir auch ein bisschen, ich hoffe, es gibt dir so ein bisschen Erleichterung. Ich bin nämlich jemand, der dann gerne mal was sagt.
Und was ist deine Wortwahl? Weil genau. Ich kann nicht mehr das abgucken.
Was ist deine Catchphrase?
Meine Catchphrase?
Entschuldigung.
Aber ich habe tatsächlich schon zwei, dreimal was gesagt. Und gesagt, ey Leute, könnt ihr ein bisschen leiser sein? Irgendwie sowas habe ich schon gesagt.
Aber ich habe immer Angst, dass dann so eine Situation hochkommt.
Pass auf. Genau das ist
die Sache. Nein.
Also bisher war es jedes Mal so, dass die Leute Verständnis hatten und wirklich drauf reagiert haben. Aber ich kann dir dann sagen, dass auch so die nächste halbe Stunde danach ich da sitze, so als hätte ich gerade einen Bungee-Sprung gemacht. So das Herz pumpt bis zum Hals. Oh Gott, ich will mich eigentlich umsetzen und jetzt rausgehen. Warum habe ich das gemacht?
Ja, das würde ich auch nicht wollen.
Das ist einfach für alle, die da in der Situation sind, einfach eine beschissene Situation. Hört einfach auf, laut zu sein.
Ja. Aber ich glaube, es wird halt leider auch ein bisschen mehr. Ich meine, wir berichten ja mindestens so einmal im Jahr über so ein krasses Kinoereignis, wo sich geprügelt wird, wie bei Creed 3 oder so.
Ja.
Ich habe so ein Gefühl, dass es leider ein bisschen mehr wird. Aber hey, wir kämpfen dagegen.
Ja. Auf der anderen Seite ist es auch immer so ein kulturelles Ding. Keine Ahnung, wo man irgendwie, ich war selber nie da, aber ich höre halt immer von so Bollywood-Aufführungen, wo halt Leute wirklich gar nicht sitzen im Kino, sondern stehen und tanzen und schreien und jubeln. Da gehört das natürlich zum Kino-Feeling und dem Event-Charakter dazu.
Ja.
Aber hier ist es halt, das ist was anderes eben. Und gerade wenn man dann in so einem Film wie Weapons sitzt, der von seiner Atmosphäre und seinem Spannungsaufbau lebt und wo man auch besser mal folgen sollte, weil er auch viel in kleinen Details erzählt und so, da finde ich es dann wirklich daneben. Leute machen sich das auch selbst kaputt, finde ich, das Filmerlebnis.
Ich würde auch argumentieren, dass es vom Genre auch abhängt, weil so ein Horrorfilm lebt ja von stillen Momenten, wo sich Spannung aufbauen kann und die dann aufgelöst werden. Und ich finde, wenn man dann zum Beispiel beim Jumpscare kurz schreit im Kino, dann ist es ja ein Moment, den ich zum Beispiel nicht als Störung empfinden würde. Aber wenn man dann dazwischen redet oder irgendwie so einen ganz lauten Gag in den Raum reinruft, sowas passiert ja auch ab und an.
Ja.
Dafür habe ich dann schon weniger Verständnis. Und ich finde zum Beispiel aber auch Handy anhaben ist für mich sowas, das verstehe ich nie, weil deine Aufmerksamkeitsspanne muss auch noch hoch genug sein. Und ich sag das, ich hänge wirklich zweimal pro Tag auf TikTok für 5 Stunden und ich kriege es trotzdem hin. Also da denke ich mir dann doch so, und das sind sind meistens auch schon so ältere Menschen, wo mir das aufgefallen ist, die dann wirklich ihr Handy dann rausholen und ihre E-Mails checken.
Es gibt zu viele Hurensöhne auf dieser Welt und das hat leider nichts mit dem Alter zu tun. Ja. Also das muss man einfach mal so sagen.
Weise Worte.
Vor allem, ich habe, also bei mir ist es so, ich bin ebenso vollkommen dazu geneigt, handysüchtig zu sein, aber genau dafür liebe ich das Kino, dass man eben sich für 2 Stunden oder wie lange auch immer da in den Saal setzen kann, einfach mal die Stille und die Ruhe. Und gerade ich so mit ADS und so weiter, ich liebe, also das ist der einzige Ort, wo ich mich so richtig lange konzentrieren kann. Wirklich. Same. Deswegen finde ich das so schade, dass sich Leute diese Magie so selbst kaputt machen.
Ja, aber ich muss, aber ich muss auch da selber auch mal an mich selber denken, weil ich bin auch manchmal ein Störfaktor. Wenn ich mich in Conjuring 4 zu Xenia drehe in einem gruseligen Moment und sage, oh mein Gott, Patrick Wilson sieht so hot aus, dann tut mir leid.
Und da muss ich mir auch mal an die Nase fassen. Ja. Aber dann denke ich immer
Patrick,
so,
Patrick, was mich verstört, ist Patrick Wilson?
Also, ja. Du bist nicht in dem TikTok-Algorithmus, in dem wir dran drin. Oh Gott, das ist unfassbar.
Sorry, das überrascht mich.
Mein Gehirn wurde infiziert. Ich war auch erst so wie du. Und jetzt, eine Woche später, nachdem mir Lenny irgendwie so Edits geschickt hat, ich bin wie verzaubert.
Ich war schon immer, Patrick auf Patrick Wilson Seite.
Okay. Auch in der Rolle.
Ja, es sind die Koteletten. Also nicht
sind die Koteletten.
Und das Ding ist halt, auch er spielt halt eine sehr fiktive Version von Ed Warren, die nicht existiert. Allerdings. Die sehr viel toller ist als die echte Person. Ja. Und da hat er dann auch schon was von mir auslesen können.
Es gibt aber auch so ein Interview zum Release von The Nun oder sowas, wo so ein Interviewer sich als dieser dämonische Nonne verkleidet hat. Und dann haben die halt so ein Scharmützel irgendwie. Und das ist so ganz lustig, weil dann sagt er irgendwas.
Ein Scharmützel? Wer mit wem hat
das? Ja, also so halt, nennt man das überhaupt so? Naja, Patrick Wilson hat dann so einen Schlagabtausch mit dieser Nonne und das wird
ach
dann
so. Ich dachte, er wäre als Nonne verkleidet gewesen.
Nein, nein,
aber
nein.
Das hätte ich gern gesehen.
Ja. Und dann sagt er irgendwie so, du. Du verruchter Dämon oder sowas. Und dann wird das dazwischen geschnitten. Naja, guckt es euch selber an.
Du verruchter Dämon, das ist ein krasser Dirty Dog.
Wow.
Ja.
Geil.
Ja, okay. Also, wir haben Toplisten vorbereitet. Ein harter Cut. Und,
ich finde Josh Brolin zum Beispiel viel heißer, so ganz objektiv. Aber ich liebe auch Josh Brolin, muss ich sagen.
Ja, ich liebe auch Josh
Brolin. Unsere drei, also, wir haben Toplisten vorbereitet, um da jetzt mal einen Deckel drauf zu machen.
Ja.
Zum Beispiel eine Topliste mit den hottesten Hollywood-Schauspielern und das sind Platz 1, 2, 3, Patrick Wilson.
Wilson Patrick und Patson Wiltrick.
Wiltrick, exakt. Alper hatte nämlich die Idee, dass wir doch mal so Toplisten machen können, aber so random Toplisten. Er hat gesagt, wir machen jeweils 3 Top-3-Listen und wir wissen nicht, was unsere Top-3-Listen sind.
Also ich habe das so gemacht, dass ich filmspezifisch angefangen habe und dann extrem so in Richtung random gegangen
bin. Okay.
Mhm.
Habt ihr das ähnlich gemacht oder zufällig?
Ja, ich habe das auch so gemacht. Ich habe eine Liste mitgebracht, die filmspezifischer ist und die anderen 2, da bin ich einfach nur loco gegangen.
Ich auch. Ich habe so 1,5 filmspezifische Listen.
Sollen wir mit den filmspezifischen beginnen?
Wir fangen mit den filmspezifischen
an. Wer soll beginnen?
Das war deine Idee und ich würde mal sagen, du fängst an.
Okay. Ich hatte ganz viele Top-3-Listen und ganz viele Ideen.
Mhm.
Und ich wollte das einfach, ich habe alle Top-3s sehr persönlich aufgebaut. Und ich wollte mal über so eine Hyperfixierung von mir sprechen.
Mhm.
Ich habe das nämlich bei vielen Filmen, die ich mag, dass ich mich in bestimmte Szenen verliebe und die dann auch auf YouTube immer und immer und immer wieder angucke. Ich weiß nicht, wie das bei Leuten ist. Also es gibt Filme, die habe ich einmal gesehen, aber dann bestimmte Szenen daraus so 130 Mal. Und das ist super weirdes Verhalten, aber das ist halt so. Und da habe ich die 3 Szenen mitgebracht, die ich am öftesten so in meinem Leben gerewatcht habe.
Spannend.
Ja.
Hau raus.
Ich muss dazu sagen, ich habe da jetzt nicht stundenlang gesessen und überlegt und Letterboxd durchforstet. Ich habe einfach so die drei Szenen genommen, die mir so spontan eingefallen sind, die ich wirklich oft geguckt habe. Fangen wir an mit 8 Mile. Die Battles.
Nein.
Das ist, ein Scherz. Ich checke.
Okay,
ich checke.
Vor allem natürlich das letzte Battle gegen Clarence. And Clarence's parents have a real good marriage. also das Battle, das war wie Musik hören. Irgendwann habe ich das einfach immer wieder gehört. Aber ich mag auch das Schauspiel extrem gerne. Also das ist ja der Eminem-Film, in dem es um die leicht fiktionalisierte autobiografische Geschichte von Eminem geht, wie er sich da in den Battles beweist als Weißer in einer sehr schwarzen Community und da auch gegen diese Crew quasi antritt und gegen ihren Chef, den Clarence, und sich langsam Battle zu Battle hocharbeitet. Wobei ich sagen muss, mein Lieblingsbattle ist das gegen Lotto. Das ist der Typ in diesem Tanktop, der extrem muskulös ist.
Oh, ich habe diesen Film schon lange
nicht mehr geguckt. Nicht, die Namen leider auch nicht. Aber
nicht schlimm. Die Battles gucke ich immer wieder mal. Das ist wie Musik hören. Aber das ist ja auch Musik. Also von daher.
Nee, das verstehe ich voll, weil das sind ja so sehr extreme Höhepunkte dann im Film auch.
Ja.
Und das sind ja dann Auftritte fast schon von Musikern. Ja. Deswegen.
Genau. Und ich mag auch das Schauspiel von Anthony Mackie zum Beispiel sehr. Der ist ja mit dem Film auch bekannt geworden, würde ich mal sagen.
Oh mein Gott.
Ja, ich mag 8 Mile allgemein sehr gerne. Und damit kommen wir zu meinem Platz 2 der meistgewatchten Filmszenen, die mir so spontan eingefallen sind. Und da sind wir tatsächlich bei super unspektakulär Platz 1 auf IMDb, die Verurteilten, nämlich die Szene auf dem Dach.
Das sind wir beide leider raus.
Achso, ihr habt den nicht gesehen.
Ja,
wir haben den ja nicht gesehen.
Uiuiui.
Kein Spoiler jetzt.
Krass. Und das habe ich gar nicht bedacht, als ich das aufgeschrieben habe. Also kurz zur Erklärung: Es geht ja um einen Mann, der eventuell seine Frau ermordet hat und im Gefängnis landet. Es ist auch nicht klar, ob er es getan hat oder nicht. Tim Roberts spielt diesen Mann und der war ein, was war der? Der war irgendwie im Finanzwesen tätig. Ich weiß nicht mehr genau, was er war. Steuerberater, bla bla bla. Irgendwie sowas. Und es gibt halt diesen unter den Gefängnisvorsehern gibt es diesen Chefwärter, der ein ziemliches Arschloch ist, der auch ein ziemlicher, Riesenarschloch ist gegenüber den Insassen. Und es gibt diese Szene, da müssen sie bei sengender Hitze auf einem Dach das Dach teeren. Und das ist halt sehr körperliche Arbeit und der Typ ist halt ein Riesenarschloch. Und Tim Roberts arbeitet da, ne, an der Seite von Morgan Freeman und der Crew, die da halt das gerade machen soll. Und der Chefwärter erzählt dann, dass er Geld geerbt hat und jetzt da super viel Steuern zahlen muss und das scheiße ist. Und Tim Robbins möchte ihm den Tipp geben, wie er das Geld einsparen kann, so ein Finanz-, so ein Steuertrick, er soll das seiner Frau schenken, bla bla bla. Und die Situation eskaliert fast und Tim Robbins gibt ihm den Tipp, aber nur mit der Bedingung, dass der Wärter am nächsten Tag für jeden irgendwie 3 Flaschen kaltes Bier mitbringt. Mit dem einfachen Ziel, dass die sich wieder für einen kurzen Moment wie freie Männer fühlen können. So. Und das ist eine extrem starke Szene, die wirklich grandios gespielt ist. Es ist meine, ist ein bisschen random, aber das ist meine Lieblingsszene aus dem Film. Und ich habe diese Szene wirklich schon so oft gesehen.
Spannend.
Das so als Tipp. Und Platz 1 ist ein Film, den wahrscheinlich niemand gesehen hat. Dinner in America mit Carl Gerner. Den ich sehr mag, den habe ich mal auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Da geht es um so einen kriminellen Punk aus einer Band. Die machen Punkmusik, war es Punk? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und er ist auf der Flucht vor der Polizei und kommt dann bei einer Familie unter, weil er hat einen riesen Fan, die gespielt wird von Emily Skeggs, die er ist halt dieser sehr, sehr krasse Typ von der Straße und sie ist so ein wohlbehütetes Mädchen, das aber dann irgendwann einen Song aufnimmt und ihm vorsingt. Und es ist ein so unglaublich schöner Song, der Watermelon Song. Und es gibt diesen einen Moment, in dem man genau erkennen kann, so den Moment pinpointen kann, in dem sich die Figur von Carl Gerner in die Figur von Emily Skeggs verliebt. Und das ist so ein unfassbar schöner Moment und ein krasser Song. Und es ist so eine wunderschöne Szene. Und das ist, diese Szene ist mit der Hauptgrund dafür, warum dieser Film so krass bei mir in Erinnerung geblieben ist. Denn in America kann ich sehr empfehlen. Und die Szene ist wunderschön.
Oha, ich bin voll überrascht, weil ich hätte nicht gedacht, dass so eine Szene dann irgendwie, weil das waren sehr unterschiedliche Szenen.
Voll,
ja. Aber ich kann das sehr nachempfinden, weil ich finde gerade so, obwohl es manchmal cheesy sein kann, aber so Szenen, wo dann jemand etwas für jemanden tut oder irgendwie was singt, was ja auch oft so ein Trope ist, über das sich lustig gemacht wird, aber wenn das gut umgesetzt ist, das kickt bei mir dann immer so doll, dass ich das auch nicht vergessen kann.
Same.
Ja.
Ich finde es eine gute Top 3. Den Hauptdarsteller kennt man doch auch aus Smile.
Aus Smile, der Cop, ne? Da spielt er den Cop, genau.
Und in Beautiful Creatures hat er auch mitgespielt.
Und in Dings in, oh Gott, wie hieß der Film? Shot in 35 Millimeters. Hieß er?
Ach, der, ich weiß, was du meinst, dieser, der auch auf dem Fantasy-Film
ist. Genau, wir haben den zusammen sogar gesehen.
Der von, wo Giovanni Ribisi die Kamera übernommen hat.
Ja, Strange Darling.
Strange Darling.
Genau. Ja. Aber bisher von all seinen Filmen, Dinner in America, finde ich
wirklich. Okay, ist auch auf jeden Fall immer noch auf meiner Watchlist. Aber Xenia, hast du so eine Szene, die du immer noch auf YouTube guckst?
Boah, ich gucke mir tatsächlich auch, wenn wir jetzt über Musikszenen reden, voll viel aus hier den Wow, A Star Is Born, die Version mit Lady Gaga und Bradley Cooper an.
Ja.
Weil ich da auch viele Auftritte von Lady Gaga einfach unfassbar fand.
Auch krasser Ohrwurm.
Ja, krasser Ohrwurm. Ich liebe zum Beispiel auch Shallow aus dem Film.
Ja.
Genau. Aber bestimmt habe ich auch noch andere. Ich bin tatsächlich nicht so jemand, der so, sich Szenen so oft dann nochmal auf YouTube danach anguckt.
Ja. Das ist auch, ich weiß, dass das irgendwie weird ist.
Nee, ich kann das schon nachvollziehen, aber ja, ich überlege gerade. Ich mache das, glaube ich, nicht so viel.
Ich glaube, ich bin auch ganz, ganz perfide, was das angeht, weil ich schaue sehr gerne, sehr häufig das Ende von Aftersun mit Under Pressure.
Oh
schaue ich
Gott.
Wirklich, wirklich sehr, sehr häufig.
Nein.
Oh mein Herz.
Oh Gott, ich habe gerade Angst um dich.
Nein, was? Also, mir geht es vielleicht nicht gut, aber ich finde, das ist so fantastisch. Wenn ich mich einfach nochmal traurig fühlen will, dann mache ich das.
Ja, manchmal hat man das. Was habt ihr für Top 3 mitgebracht, filmspezifisch?
Möchtest du weitermachen oder soll ich machen?
Ich kann gerne weitermachen. Okay. Bei mir wird es ein bisschen lustiger. Also ich habe jetzt irgendwie überlegt, was für Filme ich mitbringen könnte. Und oft geben mir ja Filmempfehlungen. Ne, so Filme für den Herbst, Filme für den Winter. Ja, ich bin gerade sehr kreativ. Filme für den Frühling. Und ich habe gedacht, ich bringe mal Filme mit, über die man vielleicht gar nicht sprechen will, weil das Filme sind für ein erstes Date, die man vorschlagen kann, wenn man eigentlich keinen Bock drauf hat.
Oh!
Weil ehrliche Kommunikation ist natürlich besser, aber hey, manchmal schafft man es einfach nicht, das Date abzusagen.
Es gibt den Gag in Jerry Seinfeld, dass er zu einem ersten Date mit der Frau zu Schindlers Liste gegangen ist.
Oh. Und dachte ich nämlich auch nochmal so, was wären die schlimmsten Filme, die man mit jemandem zusammen gucken kann, stark, den man noch nicht so gut kennt.
Stark.
Stimmung ist tief und das ist vielleicht auch besser so.
Jetzt bin ich gespannt.
Okay, also erster Film, Strong Contender direkt, brauche ich nicht viel zu erklären, American Psycho.
Ja, ja. Ja, ja.
Da überlegst du noch mal, ist dieser Mensch neben mir ein Psycho? Diese Sexszenen sind extrem unangenehm. Ich kann davon auch aus der Hand, wie nennt man das nochmal, aus der Tasche plaudern? Nee. Ich habe das mal geguckt.
Aus der Handtasche?
Aus der was? Aus der
Nähkästchen.
Aus dem Nähkästchen plaudern. So. Danke. Ich habe das mal mit so Kommilitonen von mir geguckt, den Film. Das war ganz unangenehm. Ja. Zweiter Platz, Blue Velvet von David Lynch. Ja. Aus ähnlichem Grund. Mhm. Ja. Ist nicht ein Film unbedingt, den man gucken möchte, wenn man dann irgendwie vielleicht auch noch Sex haben will an dem Abend.
Ja.
Und tatsächlich die Platz 3.
Also Platz 1, oder?
Ja, ich hab die nicht gestaffelt.
Okay.
Ich habe die einfach hintereinander aufgeschrieben. Ist natürlich Shoah.
Oh. Gut, aber der ist auch 10 Stunden lang.
Genau, also erstmal muss man da viel Sitzfleisch auch mitbringen. Ja. Und Stimmung ist im Keller. Ist auch nicht so, dass da nochmal Romantik aufkommen kann.
Und wenn du danach Sex hast, bist du wahrscheinlich ein schlechter Mensch.
Das auch. Es ist auch ein Film, den man auf jeden Fall, ich finde den sehr gut, aber es ist nicht unbedingt ein Film für ein erstes Date. Da will man vielleicht was Lockeres, Lustiges sehen. Ich habe auch noch überlegt, Sausage Party, es geht um die Wurst einzunehmen. Einfach weil dieser Film so weird angesext ist, dass es auch die Stimmung zerstören könnte.
Der ist nicht nur angesext.
Ja.
Es gibt eine 15-minütige Orgien-Szene.
Eben. Und ich glaube, wenn man dann Brötchen und Würstchen dazu gesehen hat, dann ja, läuft da auch nichts mehr. Ja.
Kurze Frage dazu. Hast du Show mal komplett gesehen?
Ich habe den ersten Teil geguckt in der Uni. Ja. Genau. Also
ja, auch schon so 5 Stunden oder so, ne?
Die sind schon auch sehr, sehr lang. Deswegen, ja, man kann ja auch alle Teile dann hintereinander schauen und das vorschlagen. Also, falls ihr die Liste wirklich mal in die Tat umsetzen wollt, sagt mal Bescheid, wie lief's. Ja. Wie geht's euch danach?
Genau.
Filme, die man aber definitiv bei einem ersten Date schauen sollte, sind meine Filme. Beziehungsweise das Gesamtwerk von Owen Wilson. Und, ich habe meine Top 3 Owen Wilson Rollen.
Das ist so du, Danny.
Es tut mir leid, ich liebe Owen Wilson. und
wie du auch jede Sache drauf münzen kannst, dass du über Owen Wilson redest.
Ey, ganz ehrlich, das ist so. Aber warte, Owen Wilson ist bei mir schon noch über Patrick Wilson.
Ich wollte gerade fragen, ist Wilson so dein?
Maybe, vielleicht.
Du willst einfach Wilson mit Nachnamen heißen.
Wie findest du Castaway?
Ansprechend, wegen Wilson. nee, aber ich mag Owen Wilson. Ich finde ihn fantastischer Schauspieler und ein krasses Repertoire an Figuren. Und ja, da habe ich die 3 besten Figuren.
Ja, bei mir ist es auch wirklich so, von Platz 3 an Marlon Brando, Daniel Day-Lewis und dann Owen Wilson.
Exakt, exakt. Wusstet ihr, dass Owen Wilson mal einen Oscar nominiert war?
Für Battle Rocket? Paris-Film.
Nee, dafür nicht. Er war nominiert für Roy Tenenbaums, denn er hat das Drehbuch mitgeschrieben.
Ach so, ja. Krass. Ja, okay.
So, ne? Der Mann kann was.
Aber nicht für seine Schauspielerei wohl.
Ja, weiß ich nicht. aber das ist, würde es jetzt anders sagen, wenn ich sagen würde, Top 3 ist bei mir Hansel aus Zoolander.
Yo.
Ja,
sorry.
Berechtigt.
Preach.
Berechtigt, ja. Finde ich, ist auf jeden Fall eine gute 3. Dann der kleine Cowboy aus Nacht zum Museum, also Jedediah.
Oh ja!
Auf der 2.
Finde ich auch.
Und 1, geht nicht anders, Lightning McQueen. Also ist nur für,
stark.
Ist nur für die, die es im Original gucken, aber ja.
Stimme.
Das, ist, ja. Das sind meine 3 liebsten Owen Wilson-Rollen. Ja.
Lustig. Ja, kann ich absolut nachfühlen, alles. Ich gehe komplett mit dieser Liste.
Ja, winke ich auch durch.
Dankeschön.
Ja.
Dankeschön.
Sehr gut hast du das
gemacht. Okay. Sehr schön.
Machen wir das auch bei deiner nächsten Top 3.
Bei meiner nächsten Top 3. Ich habe mir überlegt, so, ich will jetzt ein bisschen randomiger werden, aber ich habe ja schon gesprochen darüber, dass ich in meinem Urlaub. Es passt gerade so schön zu diesem Thema, weil wir haben ja auch ja gerade darüber gesprochen, wie handysüchtig wir sein können. Ich bin allgemein anfällig für Süchte in jeglicher Form. Und deswegen habe ich, und es ist kein Thema, das mich jetzt cooler machen wird, aber ich habe mitgebracht, weil es mein Leben auch manchmal einnimmt, die besten Handy-Games, die schlimmer sind als Heroin und mein Leben eingenommen haben in der Vergangenheit.
Denn okay. Ich das bin ist eine Welt, in der ich gar nicht drin bin.
Ich kann nicht vollkommen
nach. Candy Crush.
Eben nicht. Temple eben Run. Nicht.
Temple, oh mein Gott, ich habe Temple Run seit Jahren nicht mehr gehört. Bei
Doodle Jump.
Ja, Flappy Bird.
Hier Jetpack Joyride.
Oh ja, geil.
Cut the Rope. Alles. Oh.
Nee, die Spiele, die ich mitgebracht habe, haben einen Unterschied zu allem, was ihr hier gerade bisher genannt habt. Ich bin nämlich jemand, der Geld ausgibt für Handy-Games, weil ich Handy-Games eigentlich hasse.
Clash Royale, du jetzt direkt.
Es aber wunderbare Indie-Games gibt und das sind halt Multiplattformer, also Spiele, die es auch auf der PlayStation, auf dem PC und so weiter und so fort, auf der Switch gibt, die ich aber in meinem Leben einfach vermehrt auf dem Handy gespielt habe, die aber eigentlich per se keine Handy-Games sind, die auch alle so bis zu 10 Euro jeweils kosten. Ich habe jetzt auch noch mal drei Spiele mitgebracht, die nach denen ich sehr süchtig war und Platz 1 ist ein Spiel, das gerade wirklich auf eine sehr gefährliche Weise mein Leben eingenommen hat. Platz 3, Slay the Spire. Ich habe darüber schon mal gesprochen. Das ist so eine Art Kartenspiel, wo du dich durch einen Dungeon kämpfst und immer wieder neue Karten bekommst und dich immer wieder verbesserst. So ein Roguelike-Spiel. Das ist ein süchtig machendes Spiel. Das musste ich auch. Alle diese Spiele hier musste ich deinstallieren, damit ich irgendwie noch leben und arbeiten kann.
Content Warning, also an alle,
die sich
das runterladen
wollen. Absolut, aber Slay the Spire ist so gut. Und
Slay the Spider?
Slay the Spire.
Spire, okay.
Spire, genau. Dazu gibt's auch sogar ein Brettspiel, das sehr empfehlenswert sein soll. Ich hab's noch nicht gespielt, aber ja.
Und
das
ist auf deiner Playlist.
Ich habe auch das Brettspiel, ja, aber ich habe dieses Spiel auf dem Handy und auf der PlayStation wirklich rauf und runter gespielt. Es macht so süchtig und ja. Auf Platz 2, Balatro. Balatro, habt ihr schon mal von Balatro gehört? Das ist
Kartenspiel.
Das ist dieses Kartenspiel, ja. Dieses Poker-Kartenspiel, wo du Pokerhände hast und dich durch auch so ein Roguelike durch verschiedene Level-Antis kämpfen musst und dein Deck immer wieder veränderst, neue Joker ziehst, die und das klingt extrem unspannend und dann auch mit so einem normalen 52er Kartenset und so. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie süchtig dieses Spiel macht. Aber auch da, ich habe mir irgendwann gesagt, so, ich mache jetzt diese 20 Challenges, die mache ich durch, die schaffe ich und dann deinstalliere ich es. Und ich habe es gemacht. Genauso habe ich es gemacht, aber in der Zeit, in der ich das gespielt habe, war es wirklich.
Du warst nicht mehr.
Ich war nicht mehr ich. Ja. Und aktuell auf Platz 1 das Spiel, das ich auch. Ich habe auf der Rückfahrt von der Heimatstadt meiner Eltern nach Istanbul und dann der Flieger. Ich habe an dem Tag, ich habe gestern noch in meinem Handy geguckt, wie lange ich es an dem Tag gespielt habe. Es waren fast 7 Stunden, habe ich dieses Spiel gespielt an einem Tag, nämlich Stardew Valley. Fantastisch.
Ja.
Absolut fantastisch in jeglicher Hinsicht.
Wie weit bist du mit deiner Farm? Was hast du?
Ich bin jetzt im zweiten Jahr.
Oh, okay. Das hast du noch was vor dir.
Genau, also man führt halt seine Farm. Das ist sehr inspiriert von dem Super Nintendo-Spiel Harvest Moon.
Ach, ich liebe
das. Das finde ich auch. Es ist halt so, also du baust halt deine Farm zusammen, lernst in dem Dörfchen da verschiedene Menschen kennen, kannst auch dich in jemanden verlieben und die Person auch potenziell heiraten.
Hast
so.
Du schon? Hast ja. du schon eine, wen ja. hast du?
Ich hab eine Freundin.
Wen hast du?
Glückwunsch.
Dankeschön.
Wen hast du?
Dankeschön.
Robin?
Ich habe mit ein paar Leuten geflirtet, aber nein, ich habe mich für Lia entschieden.
Ah.
Ja, ihre Kunst.
Das war glaube ich, auch beim.
Dein ah!
Ja, ich weiß nicht. Ich bin immer mit dem. Ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. Der Typ in der Strandhütte, der Mysteriöse.
Oh ja, ja, ja.
Den habe ich mir mal geschnappt.
Ja. Ja, weil das war bei mir auch.
Das ist gerade so skurril für mich.
Ich verstehe. Aber es ist einfach ein fantastisches Spiel, das auch irgendwie. also man spielt's und denkt, man hat das Spiel kennengelernt und dann kommt da so ein Curveball und da kommt was Neues um die Ecke, wo ich mir denke, boah, krass, ist das, wo kommt das denn jetzt her?
Mhm. Ja, die Dungeons machen auch wahnsinnig
Spaß. Ja, es ist wirklich auch ein sehr, sehr süchtig machendes Spiel.
Ich kann's verstehen.
Ja, absolut. Also Slay the Spire, Balatro und Stardew Valley. Aber holt euch keines dieser Spiele, weil wirklich, ihr könnt euer Leben auch gleich wegwerfen.
Das hat tausende Menschen verurteilt, genau, nicht mehr ihre Freizeit nutzen zu können, ja, weil sie alle diese Spiele runterladen werden.
Ja, aber großes Lob an die Entwickler. Also ihr habt da wirklich drei wunderbare Spiele entwickelt. Hm. Ja.
10 Jahre. Okay, mache ich weiter. Es ist jetzt, glaube ich, extrem random. Sorry. Mhm. Mir ist einfach nichts Besseres eingefallen. Ich habe, jetzt ranke ich mal, mein Top 3 Obst mitgebracht.
Geil.
Oh, geil. Boah, ich bin so gespannt.
Ja, das,
boah,
das wird kontrovers. Das wird kontrovers. Es wird extrem kontrovers. Oh. Ich akzeptiere aber einfach keine anderen Meinungen. Okay. Also ihr müsst jetzt hier einfach mal, nein, Spaß, ihr könnt natürlich auch sagen, wie ihr das findet, aber
ja.
Die checken, die checken. Auf meinem Platz 3 sind Kirschen.
Kirschen. Ich habe gedacht, sie machen den Cut nicht. Ich freue mich.
Kirschen sind geiler als Erdbeeren. I said what I said.
Ja.
Also alle Leute, die immer sagen, Erdbeerkuchen. Habt ihr mal eine Kirsche gegessen? Ja. Also alleine so, dass Kirschen auch noch innen drin so einen kleinen Kern haben, den man dann spucken kann. Das ist so ein bisschen wie so ein Spiel.
Ja.
Es ist so spannend. So, man hat was zu tun. Eine geile Kirsche wird immer saftiger sein als jede Erdbeere.
Manche Leute rasten gerade aus, aber das ist mir egal. Ich finde Erdbeeren overrated as fuck, danke, weil ich mag die Textur von Erdbeeren nicht. Bin ich ganz offen. Ich bin kein Fan von Erdbeeren.
Ja, okay.
Ich finde Erdbeeren okay.
Ich mag auch Erdbeeren, aber ich finde halt Kirschen sind einfach besser.
Ja. Thank you. Ja, Preacher Sister. Oh, okay. Bisher,
schon mal gut.
Sehr krass, verstehen. Ja,
sehr gut auf einem Vibe hier.
Ja.
Gut, okay. Also, der zweite Platz ist einfach offensichtlich, ist ein No-Brainer. Die Mango.
Ah, du widerst mich an.
Was?
Boah.
Nein, sorry, nee, aber also ich habe auch überlegt, ob ich die Mango mit reinnehmen soll, Platz weil es ist halt so basic. Nee, ach so, willst du, dass das Platz 1 ist?
Oder? Nein.
Okay, aber ich finde,
nicht mal in der Top 10.
Mango ist halt einfach wie pures Gold. Also so, das ist einfach, es ist nervig zu schneiden, aber es ist einfach schon so, ja, ich sehe es ein, das geilste Obst auf der Welt, weil es einfach immer gut schmeckt. Wenn die Mango reif ist, schmeckt sie halt. Ich habe noch nie eine Mango gekauft. Sie ist auch sehr teuer, das muss man dazu sagen. Aber wenn man sie dann aufschneidet, dann sind sie weich, sie schmecken gut, sie schmecken auch gefroren. Wenn man zum Beispiel Himbeeren gefroren isst, kann auch mal eine schlechte dabei sein. Ja. Bei Mango gefroren weißt du immer, was du kriegst. Es sieht auch immer so schön aus. Das Fruchtfleisch ist jetzt nicht so porös, sondern immer sehr dicht.
Ja.
Ich habe mir da viel Gedanken drum gemacht, wie ihr merkt.
Ja, kompletter Disagree. Aber
okay, gut. Ihr könnt ja gleich noch mal sagen, was bei euch auf Platz 2 wäre.
Bist du jetzt kontrovers und hast auf Platz 1 die Tomate?
Nee. So ein Edgelord bin ich nicht. Ich weiß, ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich hassen, weil ich halte seit Jahren an dieser Meinung fest und alle Leute in meinem Umfeld sagen immer, wirklich, du hast doch, dir hat jemand ins Gehirn geschissen.
Das dachte ich schon bei Platz 2.
Ich habe so Angst.
Also, bei mir auf Platz 1 ist die Birne.
Oh!
Nein, oh. Leute, ich will kurz sagen, erstmal. Nein, also sorry, aber Apfel ist halt einfach extrem langweilig. Ich wollte Obst nehmen.
Nein, das ist meine Platz 1.
Nee, komm.
Apfel ist meine Platz
1. Oh mein Gott, nee, Apfel sind so overrated. Nee. Weil, also ich wollte ein Obst nehmen, was man gut im Herbst essen kann. Das ist jetzt auch gerade wieder die Jahreszeit dafür. Also, ne, es gibt viele schlechte Birnen, das gebe ich auch zu. Aber wenn man dann eine gute Birne hat, dann ist das wirklich einfach wie, weiß ich nicht, das Schönste, wie Nektar von den griechischen Göttern für mich. Weil so eine perfekte Birne, die nicht zu hart ist, nicht zu weich. Und dieser, das ist eine Geschmacksexplosion, die mir kein Apfel auf der Welt geben kann.
Nee.
Und deswegen ist für mich, Birnen haben einfach die meiste Range. Ich habe ein Birnen-Tattoo, deswegen muss ich auch einfach die Birne auf die Eins setzen. Birne auch perfekte Form, finde ich.
Da würde ich, da würd ich zu 100% zustimmen.
Perfekte Form?
Ja, natürlich.
Doch, das ist das Einzige, was ich in der Birne.
Birne hat eine Einzige, so unperfekte Form, dass man die Form nach ihr benennen musste.
Also Äpfel finde ich aber auch, sie sind so Arschloch. Das ist so ein Arschlochobst.
Überhaupt nicht. Nee.
Doch, finde ich.
Was ist denn an Apfel ein Arschloch?
Ja, weil das halt immer das Nummer 1 Obst ist. Weil alle immer sagen, ich habe einen Apfel dabei. Was ist, wieso ist dieser Spruch, eat an apple a day, keep the dog away? What about pears? Was für Birnen? Birnen sind genauso vitaminhaltig. So, na. Okay.
Aber warum gibt es zum Beispiel, du liebst Apfelschorle, ne? Du vergötterst Apfelschorle.
Ja.
Xenia, wir wissen beide, dass du Apfelschorle vergötterst.
Ja, okay.
Aber es gibt keine Birnenschorle so richtig.
Ja, das ist ein Problem.
Ja, wahrscheinlich, weil es nicht so geil ist.
Aber es gibt Birnenschorle.
Ja, okay, ja. I don't know.
Birnensaft mit Sprudel und dann hast du
es. Oh, köstlich wäre das. Ja. Also ich bin ehrlich, einfach mehr Repräsentation für die Birne. Falls ihr Birnen liebt, schreibt es doch mal in die Kommentare.
Nee, für ich.
Was wäre bei euch auf der einen?
Traube, Banane, Apfel. In der Reihenfolge. Ist super lame, nee, aber.
Spaß, nein, ich sehe ein. Ja.
Bei mir wäre es Traube, Apfel, Kirsche. Ich finde, Kirschen wären bei mir wirklich die Eins. Ich habe auch das Gefühl, der liebe Gott hat die Kirschen genervt, indem er ihnen noch diesen Kern reingebracht hat, weil ansonsten würden alle zustimmen, dass es die Eins wäre.
Und wie heißt das Gotteshaus? Kirche.
Ja, exakt. So, ne?
Hast du
hat
recht.
Seinen Grund.
Aber okay, dann können wir uns auf die Kirschen einigen. Aber
ja, da wird es sein.
Also ich
aber Papaya wäre zum Beispiel bei mir weit, oder Granatapfel zum Beispiel wäre bei mir weit über der Mango.
Ich finde auch.
Nee, die sind ja noch nerviger.
Ich hasse.
Ja, Granatapfel ist super nervig.
Weißt du, was ich an dem Mango hasse? Dass sie immer Hand in Hand mit einer scheiß Maracuja um die Ecke kommen.
Ja, das hasse und ich auch, weil ich Maracuja nicht mag. Exakt. Ich hasse künstlichen Mango-Maracuja-Geschmack.
Boah,
ja, aber richtige Mangos, gruselig. Vor allem, wenn man schon mal im asiatischen Raum unterwegs war und da mal so eine richtig geile Mango gegessen hat, ja. Das ist, dann bist du eine veränderte das Person.
Immer so, was ich auch hasse, ist so künstlicher Erdbeergeschmack. Finde ich super.
Oh, liebe ich. Doch, künstlicher Erdbeergeschmack. No, kann ich reinlegen.
Es gibt so eine. Ich weiß nicht, die Marke will ich jetzt nicht nennen, aber es gibt jetzt so ein neues Softdrink-Getränk mit Himbeer, künstlichem Himbeergeschmack. Das schmeckt so richtig scheiße, aber so scheiße, du denkst du kriegst Krebs. Ja, so wenn du es trinkst. Aber ich habe das jetzt so zweimal mir gekauft, weil ich irgendwie die Verpackung mag, ist eine schöne Farbe.
Ja. Wie und bei der Birne auch.
Langsam aber sicher.
Aber der Inhalt ist nicht gut.
Nein, das unterschreibe ich nicht. Genau, und langsam aber sicher. Das Gesöff schmeckt mir jetzt. Und jetzt habe ich Angst. Irgendwann Bauchspeicheldrüse. Oh,
was denn ein Obst, das ihr hasst?
Machen wir es mal. Maracuja.
Maracuja mag ich gar nicht. Ich bin auch nicht so ein riesiger Melonenfan.
Oh, obwohl
das
ja
auch eine
Melone.
Große
okay,
Fangemeinde
ja. Sorry, ich liebe Wassermelone über alles.
Wassermelone, aber Honigmelone
auch,
ist nicht so
meins. Auch. Na gut. Zuckermelone.
Ja, okay.
Ich mag alle Melonen. Und ich hasse Kiwis. Ich hasse
oh, ja.
Das fühle ich aber auch.
Ja, das, sorry, aber ich weiß so, Kiwis haben eine krasse Fanbase, aber es ist nicht normal, wenn dein Obst Haare hat. Es tut mir leid.
Ja, oh, wir haben jetzt noch gar nicht über Pfirsiche geredet. Stimmt, Pfirsiche habe ich auch voll vergessen.
Das verstehe ich auch. Pfirsiche ja. würde ich auch
noch austauschen mit der
Mann. Das ist mir so okay.
Dann wäre ich so bei dir.
Ja. Aber hat ja auch Haare, ne?
Ja. Aber ich bin eh nicht der größte Obstfan, ich bin mehr so der Gemüsetyp, muss ich sagen. Bei Gemüse, da bin ich wirklich da, dafür würde ich.
Was wäre bei dir bei Gemüse?
Hätte jetzt hier einen Streit
auf. Der Eins, bei Gemüse.
Ist schon die Kartoffel, oder?
Die Kartoffel?
Ist schon die Kartoffel.
Das ist schon die Kartoffel, ja. Wahrscheinlich sowas wie, ich mag Spitzpaprika extrem gerne.
Oh,
ja. Das ist so.
Das ist sehr exotisch.
Sellerie liebe ich. Ich liebe Tomaten, ich liebe Gurken, ich liebe eigentlich fast jedes Gemüse.
Aber Tomate ist doch ein Obst.
Ja. Okay, Leute.
Okay, Lenny,
es wird Zeit, zu der wichtigsten Topliste des Tages zu kommen.
Snacks?
Nein, nein. Okay. Viel, viel wichtiger.
Wie du hier meine Obstliste jetzt
nein,
direkt wieder runter machst.
Du hast gerade die Chance, mich zu überraschen und sowas zu bringen wie die besten FIFA-Titel.
Nee, es ist einschneidender. Meine Liste, die euch erschüttern wird, ist die Top 3 Jonas Brothers. Auf Platz 1
ich lieb's so doll.
Haben wir Kevin. Auf Platz 2
Kevin ist Platz 1.
Kevin ist ja. 100% Platz 1. Auf Platz 2 ist Joe.
Ja.
Und auf Platz 3 ist Frankie.
Warte mal, was? Ich weiß nicht, okay. Ich kenne keinen einzigen.
I did. Also das Ding ist bei den Jonas Brothers, es gibt
Wie viel der Platz war jetzt Nick? Der ist gar nicht drin, das ist der Gag, oder was?
Das ist der Gag, weil es gibt nämlich den einen unbekannten Jonas Brother,
so.
Das ist Frankie.
Geil.
Und das Ding ist, ich hasse Nick Jonas mit einer Leidenschaft.
Das ist der mit Dings verhalten, mit Priyanka Chopra
ne? Ja.
Aber ich finde es krass, dass Joe bei dir auf Platz 2 ist, weil Joe ist ja auch sehr unsympathisch.
Ja, das Ding, aber ich kann halt nicht für Frankie Burton. Deswegen habe ich ihn jetzt mal auf die 3 gepackt.
Sehr lustig.
Aber ich hasse halt Nick Jonas mit einer Leidenschaft. Es tut mir sehr leid, Nick. Du kannst nett sein oder so, aber ich mag dich nicht.
Das ist gut, dieses Comedy-Bit hatte mehrere Ebenen und ich bin großer Fan.
Dankeschön. Ja. Und ich muss es noch einmal
erwähnen. Ich bin auch großer Fan, obwohl ich nur 30% davon verstanden habe.
Und ich will hier noch einmal kurz Werbung machen für den Jonas Brothers Weihnachtsfilm, der dieses Jahr kommen wird, auf dem Disney Channel. Also auf Disney Plus. Und es hat wieder so einen Vibe, dass es so ein richtig klassischer Disney Channel Film wird. Der heißt nämlich Very Jonas Christmas Movie. Und das Ding ist, der hat die Tagline, statt Let it snow, let it snow, let it snow, heißt es Let it bro, let it bro, let it bro.
Und stark!
Und ich hab wahnsinnig Bock drauf.
Let it bro, let it bro, let it
ja,
bro.
Oh und der sieht wirklich schlimm aus.
Die regen mich alle so auf. Die
ja. noch Außer immer, Kevin. Kevin ist toll.
Ja, Kevin ist toll. Die haben den aber ja auch mal so richtig rausgemobbt. Genau. Da habe ich letztens auch noch mal so ein Reel von gesehen, wo dann irgendwie Joe und Nick ihm einfach so ins Gesicht gesagt haben, wir wollten einfach nicht mehr, dass du dabei bist. Du hast uns zurückgehalten.
Ja.
Wie kann man sowas zu seinem eigenen Bruder sagen?
Voll. Und die Tatsache, dass er jetzt immer noch mit ihm zusammen ist, zeigt, was für ein toller Charakter.
Wer ist mit Sophie Turner verheiratet? Mit Sansa?
Gewesen.
Ja, die haben sich ja getrennt, das war alles auch sehr hässlich.
Ja.
Ah, ja. Raum.
Keine guten Sachen gemacht.
Oh, nee, okay.
Okay, dann Justice for
Sophie Turner.
The Queen in the North.
The Queen in the North. Soll ich weitermachen mit meiner random Bitte. Top 3? Die ist jetzt gar nicht so random, wie ich dachte, aber ich habe mal meine Comfort Foods mitgebracht.
Oh.
Comfort Food, also das Essen, das ich brauche, das, wenn es mir sehr schlecht geht, wozu ich greife. Und es geht hier nicht darum, was so meine Leibgerichte sind. Mhm. Es sind so die Sachen, die ich esse, die halt schnell gemacht sind oder die ich schnell irgendwo gekauft kriege, die ich zu mir einnehme, wenn es mir nicht gut geht. So meine Comfort Foods. Auf Platz 3 Pizza. Pizza Margherita, aber neapolitanisch, das ist wichtig. Mir ist immer sehr wichtig, dass die Pizza Neapolitan-Style ist.
Und nicht so New Yorker-Style.
Nicht so New York-Style, genau, sondern mir ist das sehr, oder auch römisch, ist es auch nicht so hundertprozentig meins. Also meine Lieblingspizza ist immer die neapolitanische Variante. Mhm. Dann auch wirklich ganz basic Margherita zum Beispiel. Oder sogar Marinara. Ist wirklich das, was ich manchmal einfach so in die Blutbahn hineinpressen wollen würde per Katheter.
Aber was ist mit Bufalina? Bist du was?
Ja, großer Fan.
Gut. Ich habe auch so einmal die Woche kommt so ein Pizza-Craving. Also ich finde, das hat man, oder?
Ja. Ja, einmal am Tag.
Ja, genau.
Wie oft geht's dir schlecht?
Ich liebe Pizza über alles. Deswegen, das ist so mein Comfort Food auf Platz 3. Auf Platz 2 eine türkische Linsensuppe, aber im spezifischen Esogelin-Çorbası. Das ist, Esogelin ist eine Art der Linsensuppe, die hier in Deutschland noch gar nicht so verbreitet ist, würde ich sagen. Hier kennt das ja so diese klassische rote türkische Linsensuppe, die kennt ja hier jeder irgendwie mittlerweile, zumindest in den Großstädten. Aber es gibt noch diese Esogelin-Suppe, die schmeckt noch mal ein bisschen anders, ist anders gewürzt. Also tatsächlich, so türkische Linsensuppe esse ich so 2 bis 3 Mal die Woche, muss ich echt sagen. Das ist geil. Das kann man auch sehr einfach selber machen und in großen Mengen einfrieren und ja.
Ich stehe auch sehr auf Linsensuppe, aber meistens immer so bisher die deutsche Art wahrscheinlich. Ja. Deswegen muss ich mal
auch
gut essen gehen.
Auch wunderbar.
Ja. Ja. Linsen, sehr
deswegen, vielfältig. Das bei mir auf Platz 2. Auf Platz 1 ist Pommes mit Joppi-Soße. Ach, Pommes.
Habe ich gestern noch gegessen.
Ja, wunderbar.
Pommes mit Joppi-Soße.
Pommes gehen immer. Joppi-Soße ist einfach geil.
Joppi-Soße, auch so eine krasse Erfindung. Ich weiß gar nicht, was ist denn da drin?
Ich glaube, das, was Joppi-Soße so besonders macht, ist, glaube ich, die Ananas und Curry.
Da ist Ananas. Da ist
Joppi-Soße.
Ich hasse Ananas. Nee.
Nee, jetzt hast du jetzt einfach
das Joppi-Soße. Das ist ja krass.
Hab ich euch gerade.
Also mich hättest du jetzt für 9 Minuten gesagt, dass da ist Birne drin.
Warte, jetzt und dazu so eine Birnenschorle. Ne?
Jetzt will ich so keinen Bullshit labern.
Das finde ich ja auch krass.
Mein Leben ist gerade ein bisschen vorbei.
Ja, ich glaube, das stimmt auch nicht.
Damit hast du Xenias Leben gerade
gelernt. Ananas würde ich über 5 Hügel
überlegen. Ich dachte,
es würde nicht in meinen Mund kommen.
Ich dachte, es wäre Ananas, aber ist es gar nicht. Ich dachte so, das wäre so ganz wenig Ananas mit drin, deswegen würdest du das so besonders machen. Ist es gar nicht.
Ich habe auch nur Nummer 1 Hassobst eben vergessen, weil ich hasse Ananas.
Sorry, es ist Curry, Curry, Zwiebeln und Mayonnaise. Curry, Zwiebeln.
Ich wollte gerade sagen, der Mayonnaise-Anteil da drin ist sehr groß.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist ja dann gar nicht so wild.
Aber Curry ist das, was es wahrscheinlich so besonders macht. Deshalb habe ich mir das gemerkt.
Aber Pommes halt auch wirklich.
Ja, Pommes.
Pommes auf die 1.
Pommes auf die 1.
Pommes ist für mich ein Stückchen Wärme, ein Stückchen Zufriedenheit, ein Stückchen Seelenfrieden.
Und das Geile ist halt auch wirklich, ich finde Pommes. Es ist möglich. Es ist möglich, aber sind wirklich schwer zu verkacken.
Das stimmt, weil selbst schlechte Pommes noch geil sind.
Richtig.
Boah, Leute, aber ich finde, es gibt schon labbrige
Pommes. Das stimmt.
Pommes aber ungesalzen.
Also es gibt schlecht, also es gibt Essen, was, wenn es schlecht zubereitet ist, ich nicht mal angucken würde. Aber schlechte Pommes.
Fahre ich mir trotzdem rein.
Ja.
Boah, nee, ich finde es manchmal dann in so Fastfood-Läden, dann sind die so labbrig, bisschen ungesalzt, dann muss man noch nach Salz nachfragen und dann.
Selbst darauf hätte ich gerade
Bock. Sind die so halb zerkocht?
Ja, nee, selbst darauf hätte ich gerade Bock. Pommes geht immer.
Aber Pommes über Pizza bei euch?
Ja.
Also, nee, pass auf, also geschmacklich und so von Leibgerichtslevel her ist Pommes unter Pizza, aber manchmal, ich habe so krasse Pommes-Cravings manchmal.
Mhm. Same. Ja. Bei mir auch mehr als bei Pizza zum Beispiel.
Ja, genau.
Also ich bin dann schon manchmal so, ich brauche jetzt eine Pommes.
Genau.
Und zu Pizza würde ich halt nie Nein sagen.
Oh, Leute, jetzt eine Pommes. Boah.
Und noch so ein Ding ist, gerade wenn man vegan oder vegetarisch unterwegs ist, egal wo man ist, fast egal wo man ist, so Pommes gibt es immer und überall. Und es ist immer die Rettung und es ist immer da. Ja, deswegen
das stimmt.
Ein ganz, ganz großes, ganz, ganz große Liebe für Pommes.
Mit Juppie-Sauce.
Genau. Ich finde, wir sollten Paraden und Tage, Feiertage für die Pommes starten.
Okay. Für Kevin Jonas.
Und Kevin James.
Ich habe noch dabei meine Top 3 deutschen Märchen.
Oh ja, oh, stark.
Ich bin ja ein Fan von Märchen, Mythen, bla, generell. Und ich dachte mal, ich rede ja immer so viel griechische Mythologie, bla bla, kann ja auch langsam langweilig werden. Was sind eigentlich deutsche Märchen, die ballern? Und da war ich mal unterwegs auf der Seite der Gebrüder Grimm. Nice. Und hab da mal ein bisschen geblättert. Mein Platz 3 ist Sterntaler. Die Message ist krass. Einfach Selbstlosigkeit for the win.
Ja.
Kann man nicht anfechten, finde ich. Ihr kennt alle die Story.
Ich kenne sie tatsächlich gar nicht. Sterntaler.
Ah, das ist dieses junge Mädchen, was so mittellos ist. Und dann kriegt sie ganz viel Geld, weil sie Leuten hilft. Das ist so ein bisschen die Moral der Geschichte.
Okay, ich glaube, das ist diese eine Geschichte, die nicht bei Simsala Grimm behandelt wurde.
Ah ja, genau. Das ist mit diesem Bild. Da gibt es auch ich sehe es gerade hier, die Illustration, wo dann die Taler aus dem Himmel fallen.
Ah,
das Bild kennt nämlich jeder.
Okay, ja.
Sie sammelt so mit ihrem Rock auf.
Ah, okay, ja, okay. Ja. Never mind, ich kenne die.
Weil sie damit belohnt wird, dass sie den Armen hilft, obwohl sie selber arm ist.
Genau, ja. Ist so ein bisschen St. Martin, aber weibliche Protagonistin. Wann wird das noch verfilmt?
Ja.
Dann Platz 2, da lasse ich auch gar nicht mit mir reden, die Bremer Stadtmusik.
Stark.
Einfach eine chillige Truppe.
Starker Pick. Danke.
Das sind einfach so eine Gruppe an Friends, die so chillen, einfach eine gute Zeit haben zusammen. Ja. Es ist einfach nur Eskapismus pur für mich.
Ja.
Wer liebt's nicht?
Och. Geht das als Märchen? Ist das von den Gebrüdern Grimm?
Das ist ach, krass. Von den Wusste Gebrüdern Grimm, glaube ich, ja.
Kann ich vollkommen nachempfinden. Boah, mein Platz 1 wäre klar.
Klar,
spannend. Ja, okay, ich habe einen ganz klaren Platz 1.
Ich habe nämlich auch einen ganz klaren Platz 1, weil seit Jahren ist das Thema in meinem Leben, dass das einfach ein unfassbar cooles Märchen ist, dass das mal verfilmt werden sollte als so Horrorfilm von Robert Eggers. Ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmen wollt. Mein Platz 1 ist Der Rattenfänger von Hameln.
Stark.
Rattenfänger
sehr, sehr starker Pick.
Es gibt nämlich nur eine richtige Antwort. Es ist whimsical, es ist dark. Das Konzept wurde auch von Weapons gekapert, finde ich.
Stimmt.
Wann gibt es endlich eine geile Rattenfänger von Hameln-Verfilmung? Es gibt eine grausame Verfilmung von der ARD, glaube ich. Die ist so letztes Jahr rausgekommen. Da habe ich sogar reingespingst und war enttäuscht von den Special Effects. Deswegen, ich will so eine Rattenfänger von Hameln-Geschichte, wo dann so Kinder geklaut werden und dann wird da noch mal was erzählt vielleicht. Pädophilie oder so, das steckt ja auch mit drin.
Ja.
Also so, ne, da gibt es viel zu holen.
Ja.
Ich finde einfach, das ist so gruselig und ich mag das, wenn die Märchen so einen gruseligen Turn haben.
Ich finde, das ist eine völlig legitime Top 3.
Zu 100%.
Was ist bei euch noch?
Ich hätte
das als Märchen, ne?
Nee, bei mir wären noch die drei kleinen Schweinchen mit drin, das liebe ich.
Oh.
Ja, das war immer mein Lieblingsmärchen als Kind. Oh. Aber
ich finde auch, es gibt so viele gute Märchen.
Ich kann auch mit deiner Top 3 komplett leben.
Wie ist bei dir, Lenny?
Ey, also bei mir wären es, glaube ich, wirklich die Bremer Stadtmusikanten.
Die Bremer Stadtmusikanten.
Auch auf der 1. Ja. Ich finde noch, hier, Tischlein deck dich.
Ja, auch gut.
Mag ich sehr. Aber ich unterschreibe deine Top 3 zu 100%.
Mach
ich
Haken hinter. Alles klar.
Ja, viel besser als die Obstliste.
Oha, nein, das nehme ich persönlich.
Ey, guck mal, bei Rattenfänger von Hameln waren wir alle, ja, ist völlig legitim. Bei der Birne.
Ich hoffe, du trittst heute auf eine gammelige Birne.
Ja, weil
Hauptsache, ich muss sie nicht essen.
Aber wäre jede Birne nicht gammelig?
Oh mein Gott, das ist so unfassbar. Ich habe hier still und brav gesessen bei euren Listen, ne?
Nee, ich finde, Birnen haben keine Existenzberechtigung.
Lenny, kannst du bitte anfangen zu reden, bevor ich hier meine Fassung verliere?
Ja, ich habe noch mitgebracht die Top 3 Toiletten, die ich jemals in meinem Leben besucht habe.
Geil, liebe ich, liebe ich.
Und ja, also mir ist eine gute Toilette wichtig. Also vom Ambiente her, von der Hygiene. Also ich habe da auch, führe so Kategorien, habe so Richtwerte, an denen ich mich da so orientiere. Und
ich konnte noch nie so hart relaten.
Top 3 Toilette ist eine Toilette, die Xenia mir empfohlen hat.
Geil.
Was?
Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Die Toilette im Café Camus in Bonn.
Ah, ja, ist schon mal, wenn man
das ist tatsächlich. Das
folgt mir für mehr Toiletten.
Genau, da muss man. Das ist so voll interessant. Das ist nämlich so: da gibt es so die Wand, mit, wo die Jacken und so aufgehängt werden. Und diese
und da
Türe.
Da scheißt du
in die Jacken rein.
Sorry.
Die dir nicht gehören.
Nein, diese Wand kann man einfach aufmachen. Also so eine versteckte Türe. Also hinter dem Kleiderschrank.
Ah ja, okay.
So, und also dann,
das ist so eine Speakeasy-Toilette.
Ja, so. Was ist eine Speakeasy-Toilette?
Das sind diese Bars, wo man nur rein kann, wenn man weiß, wo genau die ist und so ein Passwort hat und so weiter, die so in Telefonzellen versteckt sind, der Eingang oder in irgendwelchen Besenkammern und so.
Exakt das.
Das ist ein Speakeasy.
Exakt das. Ja, nee, find ich fantastisch. Also allein der Weg dahin und dann.
Das ist ein Abenteuer.
Das ist wirklich, es ist so ein Abenteuer und dann ist diese die Toilette auch toll, auch noch eingerichtet. Und da sind wenn du auf der Toilette sitzt, sind links an der Seite so Spieluhren, die du drehen kannst.
Geil.
Und das ist toll.
Ja.
Ich find's richtig toll.
Ja, da muss ich auch hin.
Sehr nachvollziehbar.
Platz 2 ist der. Der Bereich Berlin im Phantasialand.
Das hat
starke Toiletten. Ich bin
einfach nur, weil du Steampunk liebst, Lenny.
Nein.
Du musst dich mal von diesem Konzept emanzipieren.
Aber Berlin ist doch nicht. Ist das ein Steampunk-Toilette?
Nee. Also es gibt noch diesen Rookburg.
Ach,
die mag
so,
ich auch. Mag
okay.
ich auch. Aber ich habe jetzt, hab jetzt hier.
Ich dachte, warte, okay, aber ist Berlin nicht? Ach so, nee.
Nee, Berlin ist so
unter.
Riesiger Fauxpas jetzt für alle Phantasialand-Fans.
Ja, finde ich toll.
Warte, aber was ist das für ein Look?
Das
dann?
Ist halt wirklich so Berlin 20er Jahre, Bahnhof, Toilette.
Okay. So Babylon-Berlin-mäßig.
Ah, genau. Okay. Und ganz ehrlich.
Noch so ein paar Nazis, die da chillen am Waschbecken.
Ja.
Jetzt mach's nicht direkt schlecht. ja, das ist das.
Hier bei der Birne, meinst du, oder?
Ich weiß nicht, wovon du redest. Und Platz 1 ist ein Restaurant in Ostuni in Apulien gewesen, auf dem ich war. Ich würde jetzt hier an dieser Stelle mal Bilder einblenden, aber das ist so richtig toll eingerichtet. Einfach. Das
oh,
ist so,
wirklich schön. Das ist ja richtig cinematografisch.
Das ist sehr cinematografisch, diese Toilette. Deswegen, ja.
Warte, ich zeig dir mal die Toilette von meiner Oma in der Türkei. Ich habe das nämlich auch fotografiert.
Ich wollte gar nicht so, dass wir jetzt hier.
Nein, Toiletten sind auch für mich ein Thema. Also,
ich glaube, für jeden. So.
Oh, das ist also.
Das war auch schön rustikal.
Top 1.
Entschuldigung, ich wollte gerade sagen, ich muss noch mal kurz mein Top 1 tauschen.
Ja, da habe ich auch mal schön einen abgesagt. In der Hocke. aber was ich empfehlen kann, was mir sehr wichtig ist beim klassischen Stuhlgang, ist ein Bidet. Mhm. Und das heißt nicht unbedingt, dass man sich, also selbst wenn man keins hat, es gibt so mobile Bidet-Lösungen, die muss man zwar dann händisch mit Wasser auffüllen, aber dann kann man sich das so schön auf den Richtung Seestern halten und abdrücken.
Damit haben wir jetzt wirklich alle verloren. Aber wir müssen wieder zum Filmthema kommen. Aber ich fand, es war mal
Das war wirklich ein schöner Exkurs.
Auf jeden Fall. Von Shoah bis hin zu Löchern im Boden.
Genau. Und wir mögen uns ein bisschen weniger, habe ich so ein Gefühl, nach diesen Toplisten. Wir müssen mal wieder ein bisschen zusammenfinden.
Es tut mir leid, ich wollte das nicht so entarten lassen.
Alles gut.
Auf der anderen Seite hat Xenia mit der Birne angefangen.
Ja, ich wollte gerade sagen, der Moment war vorbei.
Ja. Genau, und ich habe das Thema gewählt. Also hier sind wirklich viele Fehler passiert in diesen Toplisten. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Schreibt uns eure random Toplisten gerne mal in die Kommentare. So, ich möchte wissen, was sind eure liebsten Schaumstoffreiniger? Gibt es das?
Gibt es unterschiedliche Schaumstoffreiniger? Aber es klang lustig.
Ja. Was immer noch Menschen auseinandergetrieben hat, sind nicht nur unsere Toplisten, sondern ein Teaser, der erschienen ist in letzter Zeit, nämlich der Teaser zu dem Film Wuthering Heights. Das ist eine Literaturverfilmung von Emily Bronte und diese Literaturverfilmung wird von Emerald Fennell inszeniert, die Promising Young Woman gemacht hat, der sehr gefeiert wurde. Aber auch Saltburn, der sehr, sehr umstritten war. Und,
ich würde sagen, dass Promising Young Woman auch umstritten war, zumindest.
Aber auf jeden Fall schon noch so gefeiert.
Aber auf jeden Fall, ja.
So ein Saltburn.
Mehr als Saltburn.
War so ein Film, der sehr viel Schockmomente hatte. Und die Tatsache, dass sie Wuthering Heights, diesen fantastischen Roman verfilmen wird, hat schon für sehr viel Furore gesorgt. Und auch so Setfotos und das Casting, nämlich dass Jacob Elordi und Margot Robbie besetzt werden, ist sehr vielen bitter aufgestoßen. Und jetzt hat der erste Teaser diese Sorgen bestätigt. Es ist nicht so, Xenia. Du bist sehr in dem
ja,
Thema drin.
Ja, stimmt. Ja, ich habe den Roman auch gelesen, weil ich so viel damals auf Tumblr unterwegs war. Und so,
worum geht es denn in dem Roman?
Es wird über drei Epochen erzählt. Also es geht eigentlich um so eine Liebe zwischen zwei Jugendfreunden, also Heathcliff und Catherine. Und Catherine kommt aus so einer sehr wohlhabenden Familie, die Earnshaws. Und Heathcliff ist ein Waisenkind, was dann sozusagen von dem Vater von ihr adoptiert wird und dann wächst er auf, aber wird so vom Hausmädchen sozusagen aufgezogen und genau, dann geht es halt um so diese Verbindung von den beiden, die aber extrem toxisch ist. Beide Figuren sind auch gar nicht nahbar oder sympathisch in dem Roman und das ist ja der einzige Roman, meine ich, von Emily Bronte.
Und sind das Sophie Turner und Joe Jonas quasi?
Ja, ungefähr. Nee, eigentlich nicht, weil da geht es eben auch viel um so soziale Klassenunterschiede und das hat dann nämlich auch im Roman nochmal so eine andere gesellschaftskritische Note, weil im Roman so implizit erzählt wird, dass Heathcliff auch nicht weiß ist und dass er deswegen zum Beispiel auch von so dieser Elite, das spielt irgendwie so im Norden, Nordwesten, glaube ich, von England, nicht akzeptiert wird. Mhm. Und daraufhin entwickelt er sich zu so einer Rachefigur. Also er rächt sich dann später auch an der Familie und wird so extrem verbittert. Und ja, ist sehr eine sehr tragische Geschichte einfach. Und es ist ja so eine Gothic Novel, also eine Gothic Romance.
Ja.
Und da steckt auf jeden Fall voll viel drin. Und ich bin auf jeden Fall auch so sehr gespannt gewesen. Es gibt ja extrem viele Wuthering Heights-Verfilmungen.
Mhm.
Eine sogar mit Tom Brady.
Nee. Tom Brady?
Nee,
dem Footballspieler.
Sorry, Tom Hardy.
Tom Hardy. Oh, wow.
Mit Tom Hardy, ja, genau, sorry. Genau, und es gibt auch nur eine, die es geschafft hat, dass zum Beispiel Heathcliff auch nicht von einem nicht-weißen Schauspieler gespielt wird. Von 2011, meine ich, mit, genau, von Andrea Arnold, das ist die Regisseurin. Und ja, ich sehe es ein bisschen kritisch, weil ich war ja schon von Saltburn auch nicht so ein Riesenfan. Und ich finde jetzt auch, dass dieser Teaser-Trailer von Emerald Fennell wirkt wie so Ragebait, weil sie weiß, glaube ich, auch, was sie macht. Und zwar dann so die Gemüter anzufachen, die ganzen Menschen, die dann die Romanvorlage schätzen, auch fürs gesellschaftskritische Potenzial vor den Kopf zu stoßen. Es wirkt auf den ersten Blick, wenn man sich den Trailer anguckt, so, als würde sie denselben Weg gehen wie bei Saltburn und einfach extrem so vielleicht so hohle Schlagzeilen provozieren zu wollen durch Szenen, die einfach so sexuell anstößig sind. Es gab ja auch so ein Test-Screening anscheinend schon, wo die ersten Stimmen gesagt haben, da sind extrem vulgäre Szenen dabei, die dann offensichtlich schocken wollen. Und es bleibt abzuwarten, ob da was hintersteckt. Aber ich bezweifle es, wenn es genauso wird wie bei Saltburn, weil da hat es mich auch schon aufgeregt, weil ich hatte das Gefühl, da gab es dann auch teilweise Szenen, die gar nicht so edgy waren, wie dann intendiert. Also so irgendwie, wo dann zum Beispiel so dieser Periodensex dann so total aufgebauscht wurde. Und ich finde, dass dieser Film ist ja so Edgelord der Film einfach. und das sah zwar ästhetisch aus. Und ich kann mir auch vorstellen, dass auch Wuthering Heights oder Sturmhöhe extrem ästhetisch sein wird. Aber ja, ich habe eher das Gefühl, dass hier alles ausradiert wird, um dann mit zwei populären Schauspielern so eine steamy Booktalk-Verfilmung draus zu machen.
Ich verstehe das Problem. Auf der anderen Seite sollten wir nicht vielleicht erstmal warten, bis der Film raus ist, um das dann abschließend beurteilen
zu können. Eben, und das ist, glaube ich, auch immer so eine Sache, die man immer sagen kann. Also es bleibt eben abzuwarten. Und ich glaube auch, am Ende gibt es ja dem Film auch Promo. Also ich bin trotzdem aber auch gespannt drauf, weil so am Ende kann es ja auch trotzdem noch eine Metaebene geben. Es gibt jetzt auch so Spekulationen. Von Leuten habe ich da auch schon Analysen gesehen, weil in dem Titel ist Wuthering Heights sozusagen in Anführungszeichen. Und da haben dann viele spekuliert, deutet das darauf hin, dass sozusagen es keine getreue Adaption ist, sondern dass es so eine Art Meta-Take sein wird. Margot Robbie spielt dann irgendwie so eine viktorianische
Autorin
Lebedame oder so, ja genau, die sich dann sozusagen mit Heathcliff ein Leben imaginiert oder sowas. Mhm. Also das könnte natürlich auch sein. Wenn, dann nehme ich all meine Kritik zurück und dann bin ich so, wow, okay, das ist dann ja so eine Art Kommentar eher auf so eine Romantisierung von sowas Toxischem oder so.
Spannend.
Kann sein. Würde auch erklären, wieso Margot Robbies Kostümdesign so ganz nicht der Zeit entspricht, weil da gab es ja auch schon viel Kritik, dass so sie gar nicht aussieht wie, so, dass sie keine viktorianischen Klamotten trägt, sondern dass ihre Klamotten eher aussehen wie so ein 80er-Jahre oder so ein Mix aus so unterschiedlichen Epochen.
Ja.
Genau. Aber auf der anderen Seite, sorry, ich bin tief in dem Diskurs drin, merke ich gerade.
Nein, ist auch spannend.
Genau, das ist, dann gibt es dann auch wieder ein Gegenargument, weil das Poster, wo dann zum Beispiel auch der Titel in Anführungszeichen ist, das sozusagen ist auch angelehnt an so Poster zum Beispiel von Vom Winde verweht, also so alten Filmen, wo dann ja auch das so dieser typische Epos, dieses Liebesdrama über mehrere Epochen, wo dann der Mann die Frau so ihr Gesicht hält, das ist ja dann das Plakat jetzt auch. Und die alten Filmtitel dieser Zeit hatten auch immer diese Anführungszeichen. Also das war dann auch vom Winde verweht und sowas stand dann auch immer in Anführungszeichen. Und dann sagen auch viele, es kann doch einfach nur ein normales Stilmittel sein und muss jetzt nicht auf irgendwas Metamäßiges hindeuten. Ja.
Ja.
Ich bin wirklich gespannt, wenn der Film rauskommt. Ich bin vorsichtig kritisch.
Ja,
habt ihr irgendwie Bock darauf? Seid ihr irgendwie drin?
Ich werde es gucken. Aber ich steck da lange nicht so tief drin wie du.
Ich habe auch keine Hobbys. Ich war die letzte Woche einfach nur, ich habe mir auch so ein ganzes Analysevideo dazu angeguckt. Ich finde es einfach ein spannendes Thema. Ich bin ja eh so eine kleine Gothic-Maus, deswegen.
Ja. Spannend.
Also ich freue mich, dass Margot Robbie wieder zurück ist. Sie war, hat hier so eine sehr lange Schwangerschaftspause auch eingelegt und erstmal ihr Kind bekommen. Deswegen ist sie so seit Barbie nicht mehr in der Öffentlichkeit gewesen. Ich freue mich, dass sie wieder zurück ist. Und sie macht ja auch jetzt hier schon so Big Beautiful Journey, der jetzt auch bald rauskommt mit Colin Farrell. Das ist aber das Einzige, worauf ich mich freue. weil ich finde auch, ich finde auch das, was du alles gesagt hast, hat mir den Film auch nochmal eher so ein bisschen so, mal schauen, was es wird. Ich bin aber trotzdem auch gespannt.
Was wird?
Was wird?
Was wird? Ein Film, den wir aber schon gesehen haben.
Das stimmt. Zu dem kommen wir, nämlich zu den Starts der Woche.
Starts der Woche.
Wir haben nämlich geschaut, The Long Walk, der Todesmarsch.
Boah, den hätte ich so gerne gesehen. Ich war da halt genau im Urlaub, als ihr drin wart. Und jetzt muss ich halt auf den regulären Kinostart warten. Ich habe nur mitbekommen, dass die ersten Kritiken überschwänglich sind. Der wurde extrem positiv aufgenommen und es ist halt eine Stephen King-Verfilmung. Worum geht's?
Das Ding ist, ich glaube, das ist ja auch hier von Stephen King geschrieben worden, aber als Pseudonym hier Richard Bachman.
Ja, darunter hat er auch schon mehrere Bücher geschrieben. Hat er auch als Bachman hier der Todesmarsch, The Long Walk geschrieben?
Ja, ja, hat er, ja, okay. Genau. Ich frage mich, warum er das gemacht hat. Das ist einfach nur so, damit das.
Das Pseudonym?
Ja.
Oh Gott, wir hatten das mal in einem Video, habe ich das mal recherchiert. Und jetzt habe ich es wieder vergessen. Wahrscheinlich einfach nur, um sich nochmal zu beweisen.
Vielleicht, damit er nicht so viel Druck hat, unter dem Namen Stephen King.
Das stimmt.
Ne? Aber das ist ja auch schon in den 70ern rausgekommen oder sowas, ne? Die Vorlage jetzt zu der Todesmarsch.
Ja, vielleicht, oder hat er das gehabt, bevor er unter Stephen King.
Ich weiß es nicht.
Wir wissen es nicht. Das Konzept von The Long Walk, der Todesmarsch, ist so sehr. Finde ich simpel. Es spielt in einem dystopischen Vereinigten Staaten, also aka heute. einmal jährlich findet da der sogenannte Todesmarsch statt. Da werden 50 junge Männer für engagiert, die laufen sollen. Also die sollen gehen, bis nur noch einer von ihnen kann. Und wenn man nicht mehr kann, dann wird man erschossen. Hat so ein bisschen was von Tribute von Panem, finde ich sehr.
Passend dazu hat ja auch der Regisseur von Tribute von Panem, Francis Lawrence, den Film inszeniert.
Da ist die Parallele natürlich mehr als offensichtlich. Ja. Ich habe übrigens nachgeguckt, Stephen King wollte wirklich beweisen, dass er als nicht nur mit seinem Namen punkten kann, sondern auch als Schriftsteller und deswegen den Pseudonym Richard Bachman eingenommen hat. Und auch mit dem erfolgreich wurde. Also
krass.
Ja.
Vielleicht ändere ich auch irgendwann mal meinen Namen und öffne dann so eine Birnenfarm, damit ich dann auch da groß eine große Mogulin werden kann.
Ja. Dann Wiltrick Patson.
Fandest du denn der Todesmarsch?
Ich fand der Todesmarsch. Also ich war wahnsinnig gehypt auf diesen Film. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, boah, das könnte so ein Jahreshighlight für mich werden, weil, wie du schon gesagt hast, so die einzelnen Faktoren haben so voll dafür gesprochen. Francis Lawrence inszeniert das. Der generelle Vibe, dieser Trailer hat mich total abgeholt. Das ist so einfach sehr eiskalt und dann war ich letztendlich auch voll angetan von dem Film. Vor allem lebt dieser Film von diesen zwischenmenschlichen Momenten unter den Jungs. Und das liegt auch vor allem am Schauspiel, denn wir haben hier Cooper Hoffman in der Hauptrolle, also den Sohn von Philip Seymour Hoffman.
Oh, ja.
und David Johnson, den man unter anderem. Ich liebe David Johnson auch.
Der heißt ja jetzt auch nicht mehr The Rock, sondern.
Der hat ja auch in Alien Romulus mitgespielt.
Genau.
Ach, der ist da.
Fand ich auch krass. Sehr krass. Ja.
Rylane, also der, also ich finde so David Johnson hat wirklich so Potenzial, so ein richtiger Rising Star zu werden, weil er ist auch wirklich so die stärkste Performance in dem Film ist auch von ihm.
Der war ja auch in Alien Romulus wirklich überragend.
Voll. Also vor allem, also so richtig vielseitiges Schauspiel kann dieser Mann. Und die beiden, also Cooper Hoffmans Figur und die von David Johnson, die entwickeln so eine Freundschaft während dieses Todesmarschs. Und das ist so schön irgendwie. Ach, schön. Und einen Star gibt es aber trotzdem noch mit von der Partie, nämlich Mark Hamill spielt mit.
Krass.
Ey. Der spielt den General, der diesen Todesmarsch praktisch leitet. Und bei ihm bin ich mir nicht ganz sicher. Ich fand ihn so ein bisschen drüber.
Tatsächlich.
Aber es hat dann doch irgendwie so gepasst. Also es ist so, ja. so sehr.
Also, er hat so ein bisschen einordnen. Overacted, weil er war halt so dieser typische General. Aber ich muss auch sagen, es war so bestimmt eine bewusste Entscheidung, ihn so zu überzeichnen, als so diesen strammen Soldaten, der so eine Art also aus der Perspektive dann der Teilnehmenden so eine Angstfigur ist, so habe ich das verstanden. Aber es hat einen ein, zwei Mal rausgerissen, weil man auch dieses Klischee schon häufig gesehen hat. Deswegen wäre ich da auch bei dir. Bei Mark Hamill war ich mir nicht sicher, aber ich gehe auch voll mit. David Johnson und Cooper Hoffmann haben den Film für mich zu einem guten Film gemacht. Und auch die Dynamik zwischen den beiden war so richtig herzerwärmend.
Wie würdet ihr das Genre des Films einordnen? So genremäßig? Geht's so?
Es ist so jugendromanmäßig. Es hat so dieses Gefühl, finde ich, weil es eben zwar diese jungen Männer gibt, die alle so auch ein bisschen so archetypisch sind. Da gibt's so diesen einen Nerd mit der Brille, der dann irgendwie so ein bisschen schwächelt. Und dann eben diese Freundschaft, die, also so ein bisschen wie auch Stand By Me von Stephen King. Ja. Also diese.
Geht's so in die Richtung so Maze Runner, ja. Hunger ja. Games, Battle Royale, sowas?
Definitiv. Okay. Und deswegen für die Zielgruppe auf jeden Fall auch eine unterhaltsame Wahl, würde ich auch sagen. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Ende geht, weil da würde ich auch argumentieren, der Film, obwohl er mich emotional über die Laufzeit bekommen hat, hat er so rapide abgebaut im Finale. Und das Ende wurde so schnell abgefrühstückt, dass für mich das emotionale Payoff nicht mehr da war, was ich schade fand, weil sich da entschieden wurde, den Film so abzuflachen. Und ich dachte, er wäre so ein bisschen wie so ein klassischer Tearjerker, wie man auf Englisch sagt. Und dann blieb mein Gesicht trocken. Und das fand ich schade, weil er hat so viel Potenzial liegen gelassen dadurch.
Voll. 100%, weil ich hatte auch so dieses Gefühl, weil er arbeitet dann doch so mit sehr vielen altbekannten Mustern, die man so abarbeiten kann, dass man dann natürlich so sehr anfällig dafür wäre, zu weinen, aber dann funktioniert es halt einfach wirklich nicht im Finale. Und ich fand das auch so sehr, sehr schade, weil ich habe mir gedacht, der hat so viel Potenzial, dass man wirklich Rotz und Wasser heult zum Schluss, aber man tut's einfach nicht. Und ich glaube, das macht diesen Film dann doch für mich irgendwie so ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er hätte so einen deutlich mehr emotionaleren Impact haben können und dass ich den dann auch deutlich besser gefunden hätte. Nichtsdestotrotz, finde ich, lohnt er sich voll, weil der ist knallhart. Also es gibt auch Momente zum Beispiel, dass sich jemand einen Fuß bricht und einfach mit einem gebrochenen Fuß diesen Marsch weitergeht und dieses Schritttempo weiterhalten möchte. Und das ist so eklig und das ist richtig hart. Ich finde, also für die Schauwerte lohnt es sich voll, diesen Film zu schauen.
Ich will ihn sehen.
Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ja. Also ich würde ihn auch empfehlen. Für mich hat so dieser kleine Schritt gereicht, dass er großartig ist für mich. Deswegen, da war ich vielleicht auch hatte zu hohe Erwartungen wegen diesen bisherigen Reviews, die den Film so bis in die Höhen gelobt haben. Aber trotzdem, ich freue mich auch, dass der jetzt so größer angepriesen wird.
Total. Habt ihr aber mitbekommen, dass es so in den USA so Sondervorstellungen
gibt? Auf Laufbändern, ne?
Genau, dass so einige Kinos so Laufbänder ins Kino, in den Kinosaal aufgebaut haben und dass man den Todesmarsch praktisch selber nachstellt, während man den Film schaut. Aber wenn man da nicht Schritt halten kann, wird man hoffentlich nicht erschossen. Aber man wird so aus dem Kino eskortiert.
Ja, man darf den Film dann nicht weitergucken.
Und das ist so.
Das ist irgendwie dumm.
Ich finde, das ist so only in America wirklich.
Auf der anderen Seite ist es so ein Marketing-Gag, der funktioniert hat. Ne?
Ja, aber ich finde, das ist so sehr konträr der eigentlichen Message vom Film.
So wie diese Netflix Serien über, ne?
Als die Squid Game umgesetzt haben, als Spielshow genau. Um Geld, ja.
Was ich aber auch sehr makaber fand, ist, dass die Werbung zu dem Film bei mir im Fitti lief.
Geil.
Ja. Und ich auch so, weil ich fühle mich gerade auch hier wie auf dem Todesmarsch.
Aber ich glaube, also in mir ist auch so wirklich diese toxische Eigenschaft, dass ich so bin, easy.
Ja, ich hätte dich locker
geschafft. Mein Ego sagt, genau, ja. Ich würde überleben. Ja.
Wirklich, also, aber ich finde das auch so funny, da sind halt auch, haben Leute so teilgenommen, so in Chucks. So, die haben so Chucks getragen, während sie diese 500 Meilen oder so gelaufen sind.
Ich glaube aber am Ende.
Aber das sind auch Basketballschuhe.
Ja, aber, sorry, aber die Chucks gucke ich nur an und ich habe einen Blasen.
Ja,
das ist wirklich krass. Also, ja.
Auch die lustigsten Letterboxd-Kritiken seit langem.
Ja, ich glaube.
Weil ich finde, dieser Film bietet sich einfach an, dass man da sehr viele Gags drüber machen kann.
Und falls ihr euch zum Beispiel auch gefragt habt, wie machen die das auch mit dem, wo wir eben über Toiletten gesprochen haben, wie machen die das eigentlich, wenn die ganze Zeit gehen müssen, verrichten sie ihr Geschäft? Das wird auch in dem Film thematisiert.
Schön.
Ja, wir haben ja auch letzte Woche schon über unsere Lieblingsliteraturverfilmung gesprochen. Und es ist, glaube ich, so der vierte oder fünfte Stephen King-Film, der dieses Jahr erscheint. und deswegen, weil kein Autor, keine Autorin, glaube ich, so viel Stoff für Filme gegeben hat, möchte ich mal fragen, was sind eure Lieblings-Stephen King-Adaptionen? Außer Shining. Shining dürfen wir hier nicht nennen.
Das ist Stoff ist das richtige Thema bei Stephen King. Oh. Deswegen sage ich Maximum Overdrive. Den Film, an den er sich gar nicht mehr erinnern konnte, wo er Regie geführt hat.
Das ist das Einzige, wo er so auch selber. Also
genau, da hat er ja wirklich Regie geführt. Aber ich habe, wenn es um Stephen King-Verfilmung geht, ich habe eine objektive Antwort und eine subjektive.
Lass mich ran, du hast eben über die Verurteilten gesprochen, dann ist es auch.
Nee. Objektiv, ich finde tatsächlich, dass Misery so eine der besten Stephen King-Verfilmungen überhaupt ist. Ich liebe Misery über alles. Ja, über den Autor, der verunglückt mit dem Auto und dann bei einer Krankenschwester unterkommt, die sich als sein größter Fan outet. Und als sie dann erfährt, dass er seine beliebte Buchreihe dass er sie zu Ende bringen möchte und die Hauptfigur auch töten möchte, beginnt sie ihn zu quälen und zu foltern und gefangen zu halten. Und das ist die Geschichte von Misery. Den Film liebe ich sehr. Mit einer fantastischen Kathryn Bates. Sehr, sehr, sehr toller Film. Ich mag Liebe Stand By Me aber auch sehr, wo wir gerade eben über den gesprochen haben. Dieser süße kleine Sommerfilm, der auch ganz kurz ist. Ich glaube, der ist so nicht mal 90 Minuten lang. Meine subjektive Antwort, das ist ein Film meiner Kindheit, ein Fernseh-Dreiteiler, relativ unbekannt, ist Der Sturm des Jahrhunderts. Kennt ihr den zufällig?
Mhm.
Ist es das wie aus so mit Zeitreisen so ein bisschen?
Nee.
Mit Dimensionen oder?
Nee. Bei Sturm des Jahrhunderts geht es um ein abgelegenes Dorf, dem der Sturm des Jahrhunderts bevorsteht. Und kurz vorher kommt ein Fremder in dieses Dorf. Und dieser Fremde kennt aus irgendeinem Grund sämtliche Geheimnisse der Dorfbewohner. Also er kennt wirklich ihre düstersten Geheimnisse, wer mit wem eine Affäre hat, wer ein Verbrechen begangen hat, wer zu Hause häusliche Gewalt anwendet und solche Geschichten. Und das weiß der alles. Und da stellt man sich natürlich die Frage, woher weiß dieser Mann das und was ist sein Plan? Und das ist die Geschichte von Der Sturm des Jahrhunderts. Ist ein Dreiteiler, lief im Fernsehen, lief, glaube ich, nie im Kino. Und ich irgendwie als Kind hat er mich schon so total fasziniert und ich finde den extrem stark.
Ich finde, diese Idee klingt so cool.
Ist cool.
Ich habe übrigens gedacht, dass du hier The Langoliers,
ich liebe Langoliers,
gemeint hast, aber ja.
Ich liebe Langoliers. Langoliers ist so ein. Jonas und ich reden so oft über Langoliers, weil das ist wie so ein Autounfall, dieser Film. Das ist nicht gut, es ist aber auch nicht unbedingt schlecht. Es ist, was es ist. Langoliers ist so eine geile Idee auch. Da geht es wie war das? Das ist ein Flug, also ein Passagierflug. Und als das Flugzeug landet, sind irgendwie 80 oder 90% des Fliegers sind verschwunden. Also die Leute, die noch im Flieger sind, stellen relativ schnell fest, dass sie eine Gemeinsamkeit haben. Sie haben geschlafen während des Flugs und landen dann auf diesem menschenleeren Flugzeug. Stürzen die ab? Ich weiß es leider. Ist auch schon einige Jahre her, viele Jahre her, dass ich den gesehen habe. Und es stellt sich raus, dass sie quasi in einer anderen Dimension sind, quasi, oder in einer anderen Zeitebene. Und es geht auch um die Langoliers, die Zeit fressen, so Wesen, die tatsächlich vergangene Zeiten fressen und sie müssen vor den Langoliers fliehen. Das ist so ein weirder Film. Super trashig, aber ja, sehr empfehlenswert.
Okay, haben wir noch mehr Stoff für die Watchlist? Ja. Bei dir, Xenia?
Bei mir ist es Stand By Me. Da habe ich das erste Mal auch gesehen, erst dieses Jahr. Und ich fand, das hat mich so richtig weggehauen, weil der wird ja auch immer als der der beste Coming-of-Age-Film oder so der Ur-Coming-of-Age-Film gehandelt. Und für mich hat das dann auch noch mal so eine Geschichte danach mit sich getragen, dass ich dann irgendwie auch noch mal, weil, also River Phoenix spielt ja auch mit und ja. Die Geschichte, die tragische Geschichte von River Phoenix, dem Schauspieler, hat mich auch noch mal auf so einer Metaebene berührt. Da haben wir nämlich auch vorher drüber gesprochen im Team, genau, bevor ich den Film dann geguckt habe. Und das hat mich dann irgendwie auch noch sehr begleitet danach. Und das ist ja, basiert ja auf einer Erzählung von Stephen King namens Die Leiche. Und genau, geht einfach um so eine Freundesgruppe, die dann eines Sommers sich auf den Weg machen, ja, eine Leiche zu finden. Und ich finde auch, dass der Film mich so krass auch an Der Todesmarsch teilweise erinnert hat. Einfach weil es um so eine Verbindung geht zwischen Jungs, die ein Ziel haben und auf dem Weg dahin zu anderen Menschen werden. Und ich glaube, das scheint eine sehr beliebte Geschichte bei Stephen King zu sein.
Ich meine, Misery und Stand By Me sind auch beide von Rob Reiner. Und ja, der Mann hat so viele großartige Filme gemacht. Ja.
Ja, also checke. Was ist bei dir, Danny?
Bei mir ist es Carrie des Satans jüngste Tochter. ich finde diesen Untertitel auch so.
Einfach der so Genitiv nochmal ausgepackt.
Ja, also es geht halt um, ich will gar nicht zu viel verraten. Also es geht um eine Highschool-Schülerin, die zu ihrem Abschlussball gehen soll. Und sie wird sehr viel gemobbt in der Schule. Und außerdem ist ihre Mutter so sehr streng. Und mehr möchte ich wirklich nicht sagen, weil es ist so.
Aber welche Verfilmung meinst du denn?
Die aus den 80ern oder 70ern, aus den 70ern, die ja. mit Sissy Spacek und John Travolta. Ich finde, es ist so ein wirklich sehr, 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 sehr krasser Film. Der
Ich mag aber auch die 2013er Verfilmung.
Die mit Chloe Grace Moretz?
Ja, einfach weil ich Chloe Grace Moretz liebe.
Das kann ich absolut verstehen. Aber ich finde auch, der hat so wahnsinnig starke Bilder.
Ja,
so.
Der ist ja auch einfach iconic.
Ja, deswegen. Im Horror-Genre. Das ist das für mich. Also ich finde, wir haben gute Picks.
Starker Film auf jeden Fall.
Aber ansonsten wäre es natürlich Shining, ne? Sind wir mal ehrlich.
Ja, ist bei mir auch ganz weit oben mit dabei.
Habe ich auch letzte Woche gesagt bei den Buchadaptionen.
Ich liebe aber auch Friedhof der Kuscheltiere, den alten.
Oh ja, aber der neue ist so scheiße, oder?
Der neue ist miserabel.
Der neue ist hundsmiserabel. Der war sogar im Kino, leider. Wieso, weiß ich auch nicht, aber.
Aber die Geschichte ist eigentlich, ich finde die so gruselig.
Es geht. Ja. Ich finde, eigentlich ist die Geschichte nicht so gruselig. Und das hat man jetzt auch bei der Neuverfilmung gemerkt. Weil irgendwie, glaube ich, der Alte lebt halt einfach von Atmosphäre, die du nicht mehr reproduzieren kannst.
Ja, ja. Und aber ich finde den Alten gruselig.
Ja, genau.
Genau, aber es liegt, glaube ich, eher an so einem Gefühl, was so alte Filme mit sich bringen.
Ja, es geht ja im Endeffekt einfach um eine Familie, die auf einem alten Friedhof, wo, wenn du da Leute begräbst, dann kommen die wieder, aber halt anders. Und ich mag dieses Element sehr, dass du so deine Liebsten hast, die aussehen wie noch zu Lebzeiten und wie es vorher war, aber du genau merkst, okay, die sind von irgendeinem üblen Geist oder was auch immer besessen. Und irgendwie finde ich das so wahnsinnig gruselig, aber auch traurig. Und ich glaube, es ist da auch wieder so dieses Traurige und dieses Dramatische, was da drin steckt, was ich so berührend finde.
Ich glaube Xenia hat auch so recht, so dass es, glaube ich, so eher, ich glaube, es ist eher so eine dramatisch, tragische Geschichte. Ja. Aber gruselig ist, glaube ich, auch wirklich, ja, jetzt, wo du es gesagt hast, so, glaube ich, wirklich so diese alte, vom Vibe her einfach so.
Ja, ich meine, zumindest hat es nicht mehr in dieser neuen Produktion funktioniert. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja auch einen dritten Friedhof der Kuscheltiere, der dann nochmal richtig ballert. Weapons-mäßig ballert.
Ja, einen zweiten, keinen dritten Film gab es jetzt aber auch aus der Queer B-Movie-Trilogy von Ethan Coen. Mhm. Nämlich Honey Don't. Das ist die indirekte Nachfolge von Driveaway Dolls. Also die gehören nicht zusammen, die Filme. Aber ja, es ist mal wieder mit Margaret Qualley. Das ist so, glaube ich, seine Muse jetzt. Und handlungstechnisch kann man, glaube ich, recht wenig sagen, außer dass es um eine Privatermittlerin geht, die so einen mysteriösen Tod einer Frau aufklären soll. Und dabei gerät sie mit so einer sehr sektenmäßigen Kirche aneinander, die geleitet wird von Chris Evans.
Ja.
In seiner Paraderolle.
Ja. Gleichzeitig entwickelt sich so eine Romanze mit Aubrey Plaza.
Genau. Das ist halt dieser lesbische Anteil in diesem Film.
Jo.
Das ist halt immer so sehr wichtig, Ethan Coen irgendwie so in dieser Trilogie.
Und mein eigentlich geliebter Schauspieler Charlie Day spielt so einen Cop, der aber in der gesamten Handlung eigentlich quasi keine Rolle spielt.
Generell kann man sagen, ich glaube, hier spielt wenig irgendwie eine Rolle.
So. Also, ich war auch wirklich erstaunt, wie schlecht ich den fand. Mhm. Und wie wenig der sich gesetzt hat. Zumal, ich meine, der erste Teil dieser weirden Trilogie hat sich ja schon nicht so in die Herzen der Leute gespielt. Ich glaube, Driveaway Dolls kam gar nicht so gut an, wie ich das vielleicht gedacht hätte. Ich fand den nett. Ich fand Driveaway Dolls wirklich unterhaltsam, nett irgendwie. Kann man mal machen. Es hat einen netten Twist darin, so eine witzige Idee, aber auch jetzt nichts Weltbewegendes. Aber ich fand den irgendwie sehr harmlos. Und Honey Don't fand ich wirklich so einen kompletten Rohrkrepierer.
Kann ich nachvollziehen. Ging mir ähnlich. Ich finde auch, der Film ist so sehr langatmig, beziehungsweise das Setting gibt noch einiges her, weil das spielt ja irgendwie auch so in so einer sehr, so einer Einöde in den USA und das ist ganz schön noch gefilmt und auch, ich finde auch, dass einfach Margot Qualley doch noch so eine Leinwandpräsenz hat, aber außerhalb von diesen Dingen hat mich nichts an dem Film begeistert.
Außer Chris Evans.
Außer Chris Evans, stimmt. Szenen, ja. Chris Evans war noch sehr lustig, einfach weil seine Figur extrem skurril ist. Aber da merkt man auch schon, wie unordentlich der Film tonal ist. Ich finde aber auch, dass der Film definitiv abgesackt ist, was auch Humor angeht, außerhalb jetzt von Chris Evans. Also da sind mir auch zu wenig Gags drin gewesen, die bei mir funktioniert haben. Und auch von der Handlung her, das, also Driveaway Dolls hatte noch Drive und Honey Don't hatte wirklich gar keine So-Kraft mehr irgendwie. Ich war wirklich die ganze Zeit so, wieso gucke ich mir das überhaupt an? Dieser ganze Kriminalfall hat sich extrem schleppend angefühlt. Und irgendwie finde ich das auch, dass die Queerness in beiden Filmen auch ein bisschen unangenehm verhandelt wird. Also dazu muss man ja sagen, dass seine Frau Trisha Cook auch mitgeschrieben hat, die sich selbst auch als queer identifiziert. Aber ich finde, dass für mich aus meiner Rezeptionshaltung der Film da nicht viel mit mir gemacht hat, im Positiven. Ja.
Ja, also es ist halt auch einfach irgendwie, der Film springt so in seinen Plots hin und her, ohne sie in irgendeiner Form elegant dann zu bündeln, sondern das wird so mit Gewalt zusammengebogen in einem, ich will es nicht mal Twist nennen, aber in so einem Moment, der mich so kalt gelassen hat, bei dem ich auch dachte, ja gut, das, es war wirklich so ein Film, bei dem ich dann am Ende dachte, ja, ist jetzt abgehakt und ich will tatsächlich mich nicht mehr mit diesem Film auseinandersetzen. Mhm. Und ja, für mich wirklich ein Kandidat für meine persönliche Flopliste des Jahres. Also dafür, dass da, ich meine, Ethan Coen draufsteht, der ja sonst mit seinem Bruder extrem großartige Filme gemacht hat, die auch moderne Klassiker sind, also die ganz grandiose Filme sind von, weiß ich nicht, Fargo, Oh Brother Where Art Thou oder Big Lebowski, weiß ich nicht, hast du nicht alles gesehen? Viele, viele fantastische Filme. Und das hier war wirklich vielleicht der eine schlechteste Film, den ich mit dem Namen Coen je gesehen habe. Und da nehme ich sogar den Garfield mit rein, der von diesem anderen Coen gemacht wurde, der nicht mal von den Teil der Coen-Brüder ist.
ich würde dazu stimmen. Ich finde, man weiß so durch Honey Don't, welcher Coen-Bruder vielleicht was drauf hat. Und wer nicht. Ich finde aber auch, das ist so ein Nicht-Film. Also, es ist halt wirklich so.
Ja.
Ja. Es geht um nichts.
Ja.
Du sitzt am Ende genauso schlau da wie vorher auch. Und du fragst dich halt wirklich, was habe ich mir da eigentlich gerade angeguckt? Ich finde aber auch dieses Thema mit der Queerness, was Xenia angesprochen hat, auch so gut. Ich finde, es ist so, obwohl es ja doch dann im Zusammenspiel mit seiner Frau entstanden ist, ist es so sehr männlicher Blick auf lesbische Beziehungen. Fand ich dann auch irgendwie auch so ein bisschen befremdlich. War auch schon bei Driveaway dort so. Aber ich finde, man kann letztendlich auch zu diesem Film sagen, der Titel ist Programm. Honey, don't.
Watch this Lass movie. Es einfach. Ja. Mal gucken, wie der dritte dann.
Und was mir so in der Seele wirklich wehtut, ich will es nur gerade sagen, weil es auch aktuell ist, jetzt vor kurzem ist die neueste Staffel von It's Always Sunny in Philadelphia angelaufen. Die 17. Staffel dieser Live-Action-Comedy-Serie, in der halt Charlie Day eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und Charlie Day ist, also diese neue Staffel ist so, also ich finde es so phänomenal, wie stark diese Staffel ist. Staffel 17, also wann hat man mal gehört, dass Staffel 17 somit einer der besten Staffeln einer Serie zählt? Und die war wirklich stark, diese letzte Staffel. Charlie Day ist auch wieder so witzig darin. Und wie dieser Mann, also wie man es schafft, dieses komödiantische Talent dieses Mannes nicht in einem Film umzusetzen, finde ich so spektakulär, weil ich den so ätzend fand in diesem Film. Und das hat mir auch so ein bisschen das Herz gebrochen, dass so ein geliebter Schauspieler von einem dann so eine Performance irgendwie abliefert, die so langweilig ist, wo kein Gag zündet, wo die Figur keine Ecken und Kanten hat und auch nicht wirklich eine Rolle spielt. Also es hätte auch irgendwie sonst jemand sein können. Also da ist, das ist schon spektakulär.
Muss man erstmal schaffen.
Genau.
Ja, tut mir leid.
Ja.
Vielleicht ist aber Kung Fu in Rome für uns noch eine Alternative. Das ist ein Film, in dem es um zwei Schwestern geht, Mai und Yun, die in China leben. Und durch einen tragischen Zwischenfall werden beide getrennt. Und Jahre später versucht Mai, ihre Schwester dann zu finden. Und diese Suche führt sie nach Rom. Und dabei gerät sie mit einer chinesischen Gang aneinander. Wir drei haben den Film leider nicht gesehen. Jonas fand ihn ziemlich gut. Hat er gemeint, die Action ist lässt sich ansehen. Ist aber auch kein Meisterwerk, glaube ich. Ich glaube, es ist einfach gut.
Ja.
Einen guten Film brauchen wir auch einfach mal.
Ja, Jonas hat den auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, meine ich, vor einiger Zeit. Und er meinte auch, der wäre extrem unterhaltsam. Es ist halt Martial Arts in einer spektakulären
Stadt.
Und ich glaube, also der Name ist da einfach Programm. Wer Kung Fu in Rom sehen möchte, bekommt mit Kung Fu in Rome genau das.
Ich habe ja noch die Frage aufgeschrieben, welche andere europäische Stadt würde sich für Kung-Fu-Action eignen, eurer Meinung nach?
Köln?
Dortmund? Ja, Dortmund oder Dortmund. Bochum. Ja. Ich finde so Ruhrgebiet, Kung-Fu, toll.
Ja.
Tribute von Panem-Kulisse, ein bisschen dystopisch, wieso nicht?
Und ich meine, wie witzig wäre, wenn der zweite Teil Kung-Fu in Paderborn heißen
würde. Das wäre toll.
Ja.
Ich finde aber auch Kung-Fu in Erkenschwick klingt auch
auf jeden Fall.
Ja. Das klingt auch gut. Da kommt doch hier Leonardo DiCaprio her.
Ja.
Da könnte man doch ihn besetzen, auch in der Hauptrolle.
Ja,
das dann stimmt. Geht er so auf die Spuren seiner Vergangenheit.
Was ich auch geil fände, wäre Kung Fu in Frankfurt und dann zeigt man aber den Kölner Dom.
Wie im Film wie A-Team.
Genau.
Ja. 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 Finde ich gut. Ich finde aber auch, ich muss wirklich sagen, so mein größtes Comedy-Potenzial liegt immer auch in deutschen Städtenamen. Ich finde, das ist wirklich so. Also
deutsche Städtenamen?
Kriegen mich immer.
Ja, weil Erkenschwick ist ja schon lustig.
Ja, ja, ja.
Wenn du es aussprichst oder ne,
Wanne-Eickel
in Bielefeld. Ja.
100%, gib mir mehr, wirklich. Ich finde, das ist so Castrop Rauxel.
Baden-Baden.
Oh,
einfach dasselbe Wort zweimal.
Stark.
Das ist auch immer stark.
Oh.
Wo kommst du ja aus? Köln-Köln.
Ja.
Oh. Berlin-Berlin. Ja. Immer stark.
Oh.
Also so, aber ehrlich beantwortet, ich glaube, sowas wie Barcelona wäre so ein logischer Nachfolger.
Dieses Drachenlord-Meme jetzt einmal einbauen. Tut mir leid.
Was ist dein Lieblingsland? Amsterdam wegen der Grachten.
Amsterdam ist stark.
Ja. Oder Istanbul, finde ich auch stark.
Ja.
Aber, ja,
das ich mag Athen ja auch.
Athen auch stark, ja.
Athen, das kleine Rom.
Ja.
Auf der Akropolis, da sehe ich die Shots schon, Leute.
Ja, ich hätte jetzt schon fast London gesagt, aber das ist langweilig, so viel spielt in London.
Daran habe ich auch gedacht, aber da dachte ich auch, das wäre zu naheliegend.
Das wäre wirklich zu naheliegend.
Das ist halt so James Bond einfach.
Ja, genau. So.
Der kann aber ja bekanntlich Kung Fu.
Das stimmt. Ich finde Kung Fu in Kopenhagen klingt auch noch cool.
Stimmt.
Jedenfalls.
Kung Fu in Kopenhagen, auf jeden
genau,
Fall.
Genau, oder?
Hast du sogar die Alliteration mit
exakt.
Drin. Also stark. Bin ich,
mein Gott.
Ja. Finde ich sehr stark.
Würde ich meine, Kung Fu in Köln würde ja auch eine Alliteration
sein. Stimmt. Dann, ne? Also, Kung Fu in Kölle.
Oh, Kölle. Stark.
Das sehe ich immer am Friesenplatz. Immer da passiert auch ganz viel Kung Fu.
Ja.
Bei uns gibt es vielleicht auch noch mal Kung Fu. Wer weiß, vielleicht macht Alpa ein bisschen was in unserem nächsten Podcast. Deswegen hört doch einfach weiterhin rein und ja, bewertet uns gut.
Ich habe mal Karate gemacht.
Ja, dann wisst ihr Bescheid.
Meine Oma auch.
Tschüss, bis dann.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion Jonas Resse, Marius Stolz, Xenia Popescu, Lennart Schmitz, Alperka Turfan. Aufnahme, Kamera und Schnitt Rosa Husemann, Patrick Hochnadel. Grafik und Design David van Steppold. Jingle Rahim Erbil. Setbau und Design Rüdiger Gai, Benedikt Lange. Stimme im Intro und Trenner Engelbert von Nordhausen und Patrick Roach.
Die Funk Podcast Empfehlung. Hier feiere ich mit meiner Familie gerade Norus. Ich glaube, Norus ist so der einzige Tag, an dem ich mich wie eine echte Iranerin fühle.
Komm, nimm nur eure Geschenke.
Machen wir danach Hafis.
Ja. Weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich unser Wohnzimmer in Germersheim verlasse und rausgehe, dann bin ich, wie soll ich das jetzt sagen? Naja, Alman Aida. So nennen mich die Leute.
Ach echt, wieso?
Ja, weil ich so korrekt bin und so.
Ja, weil ich hab das gefragt.
Ich bin eben sehr deutsch. Also ist auch wenig überraschend. Ich bin ja hier geboren und aufgewachsen. Und ehrlich gesagt, dass ich meine iranische Identität quasi an der Haustür ablege, war immer total normal für mich. Meine Mutter hat mir das mein ganzes Leben so vorgelebt. Wieso sprechen wir draußen eigentlich fast nur Deutsch?
Ich möchte nicht, dass wir so auffallen mit unserer Sprache.
Bis vor 3 Jahren die größte feministische Protestwelle in der Geschichte der Islamischen Republik Iran ausgebrochen ist. Danach war meine Mama wie ausgewechselt. Wie sich das alles auf uns ausgewirkt hat und wie der Krieg in Iran im Juni auch nochmal alles umgeworfen hat, das hört ihr in Azizam, die Revolution meiner Mama. Ein Podcast vom SWR und von Funk, produziert von ACB Stories. Ab dem 2. September überall, wo es Podcasts gibt.
Das war ein Podcast von Funk.